Weil wir brauchen einmal diesen Ruck durchs Land, damit wir auch mal wieder eine positive Perspektive haben, eine positive Vision, weil wir können doch nicht in einem Land leben, wo wir wissen, es geht in allen Bereichen mathematisch bergab. Wozu soll ich denn hier 50, 60, 70 Stunden die Woche teilweise arbeiten gehen, wenn ihr mir das Leben schwer macht, wenn ich woanders in anderen Ländern mit dem gleichen Einsatz viel mehr hätte, weil ich weniger Steuern zahle, weil mir die Rahmenbedingungen einfach gemacht werden. Weil wenn man diese Perspektive hat und weiß, dass ja Steuergeld nicht vom Himmel fällt, dass das immer hart erarbeitet wird und dass da nicht einfach irgendwo ein Hahn ist, den man aufdreht und da kommt immer was raus, so wie die Linken es oftmals auch im Parlament denken.
Alle Kampagnen, die gelaufen sind, werden überlebt und dann kommt der Wahlabend und tatsächlich, sie werden gewinnen, werden vielleicht sogar Ministerpräsident, der erste AfD-Ministerpräsident. Was würden Sie denken und was wären die ersten Amtshandlungen? Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit heute Ulrich Siegmund. Herr Siegmund, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Schön, dass ich da sein darf. Tolles Format. Danke, dass ich mit dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, herzukommen aus Sachsen-Anhalt. Und ich möchte dem Publikum kurz erklären, wer ist eigentlich Ulrich Siegmund? Sie sind der AfD-Ministerpräsidentkandidat für die Wahl in Sachsen-Anhalt und laut Umfragen gerade mit 40% tatsächlich führend. Dahingehend meine allererste Frage an Sie. Sind Sie der nächste und der erste AfD-Landesminister?
Das muss natürlich der Wähler entscheiden, aber wir geben uns allergrößte Mühe, genau dieses historische Ziel zu erreichen. Obwohl ich dazu sagen muss, ich meine, ich war gestern Abend hier auch in Baden-Württemberg unterwegs, habe beim Wahlkampf mitgeholfen. Es wäre mir natürlich schon eine große Ehre, wenn ich auch einen Beitrag dazu leisten könnte, dass es hier schon zuerst klappt, nämlich mit Markus Frohnmeier hier am 8. März, weil das natürlich auch für uns ein guter Rückenwind wäre. Wir kommen ja vielleicht noch nachher zur Programmatik. Es gibt nämlich ein paar Dinge, da brauche ich auch Unterstützung aus anderen Bundesländern, wenn ich zum Beispiel zum Medienstaatsvertrag gucke und vieles mehr. Aber nein, wir haben einfach nicht mehr viel Zeit als Land. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn es dieses Jahr klappt, wenn wir die historische Sensation in Deutschland schaffen und eine erste AfD-geführte Regierung in welchem Bundesland auch immer erreichen könnten. Meine Verantwortung liegt in Sachsen-Anhalt und da gebe ich halt alle PS auf die Straße, damit wir das Ziel da erreichen.
Sind Sie überrascht über den Erfolg, über die Umfragewerte? Ich meine, 40% davon können ja CDU und vor allem auch die SPD ja nur träumen. Sie haben die ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht.
Es ist eine logische Konsequenz aus dem totalen Politikversagen natürlich in diesem Land, was auf allen Ebenen wirklich spürbar ist, nicht nur auf Bundesebene, auch in den einzelnen Ländern. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Erfolg ja nicht vom Himmel gefallen ist, weil wir als AfD genau das gemacht haben, was wir machen müssen. Wir haben uns professionalisiert, wir haben uns auf diesen Tag vorbereitet. Wir sind keine Protestpartei, die einfach nur sagt, was alles schlecht ist. Nein, man muss einfach jede Kritik auch mit einem konstruktiven Lösungsansatz untermauern. Wir haben ein gutes Programm, wir haben gute Antworten auf alle Fragen dieser Zeit und sie liegen ja eigentlich auf der Hand. Wir brauchen einfach wieder eine Politik des gesunden Menschenverstandes. Und von daher ist es eine gute Kombination, und die wir jetzt auch brauchen, weil wir brauchen einmal diesen Ruck durchs Land, damit wir auch mal wieder eine positive Perspektive haben, eine positive Vision, weil wir können doch nicht in einem Land leben, wo wir wissen, es geht in allen Bereichen mathematisch bergab. Und das ist seit vielen Jahren vorhersehbar. Ich möchte einfach wieder in einem Land leben, wo es bergauf geht, wo wir jetzt wissen, uns geht's irgendwann allen in 10, 20 Jahren besser, unseren Kindern geht's irgendwann besser. Und deswegen ist die Antwort des Wählers ganz eindeutig. Und dadurch sind auch solche Umfragen 40% zu erklären, aber auch noch weiter positiv. Wir reden hier in Baden-Württemberg aktuell von 23, 24, 25% in Umfragen. Das ist deutlich mehr, als wir zur letzten Landtagswahl im Osten hatten. Und von daher sieht man, es geht ein Ruck durchs ganze Land und den brauchen wir auch.
Ja, auch in den Umfragen bundesweit ist die AfD momentan, glaube ich, sogar die stärkste vor der CDU. Viele Kritiker sagen ja, das liegt nicht daran, weil die AfD so ein tolles Parteiprogramm hat, sondern weil die anderen Parteien versagen. Würden Sie dem zustimmen? Hat die AfD keine Lösungen und der Erfolg basiert nur auf dem Versagen und Inkompetenz der Politiker, die momentan am Machthebel sind?
Nee, ganz im Gegenteil. Also natürlich ist dadurch die Sensibilisierung höher, weil es jeder einfach in seiner Lebensrealität mitbekommt, was hier los ist. Viele Politiker der Altparteien haben ja über Jahre hinweg immer positiv gesagt, was hier alles so schön ist und dass jetzt hier alles gar nicht so schlimm ist und was hier für tolle Ideen haben. Über viele Jahre haben sich halt leider viele davon blenden lassen. Aber die Lebensrealität spricht einfach eine andere Sprache. Ich meine, wir reden ja in der wirtschaftlichen Entwicklung von einer Katastrophe, wenn ich sehe, wie sich unsere Industrie entwickelt, wie viele Arbeitsplätze hier verloren gehen, wie viele internationale Konzerne auch abwandern, weil sie die ganzen Bedingungen hier einfach nicht mehr aushalten. Ich rede aber auch von unserer Kultur, von unserer Identität. Ich meine, gehen Sie durch jede x-beliebige deutsche Stadt aktuell. Viele Leute fühlen sich einfach nicht mehr wohl, fühlen sich nicht mehr sicher. Und übrigens, um das mal auch einzuordnen, das sagen ja auch selbst viele gut integrierte Migranten, die ja 20, 30 Jahre lang hart gearbeitet haben, die sagen, was macht ihr hier mit eurem Land? Dafür sind wir nicht nach Deutschland gekommen. Wir hatten gedacht, es ist ein Land der Freiheit, auf das man stolz sein kann. Und aktuell machen wir uns zum Gespött in der ganzen Welt. Also die ganze Welt fragt sich, was macht Deutschland gerade aktuell? Und das ist eine ganz gefährliche Situation natürlich für unser Land. Aber die Deutschen werden ja nicht die Deutschen, wenn sie nicht auch sowas erkennen wollen und sich auch mutig dagegen wehren möchten. Und das passiert ja aktuell gerade immer mehr, machen ja ihren Mund auf, sagen, was sie denken, ja, und lassen sich auch nicht mehr vorschreiben, was sie zu denken haben. Und das ist ja auch vielleicht nochmal im Osten ein Unterschied gewesen. Wir haben so ein bisschen, maß ich mir auch an zu sagen, auch ich meine, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe das noch in eine Wiege gelegt bekommen, so ein gewisses Unrechtsradar. Glaub nicht alles, was man dir erzählt. Hinterfrag auch gerne mal, was in der Zeitung steht oder was im Fernsehen ist. Das machen ja die Menschen ganz oft bei uns. Und deswegen sind sie auch so, dass sie sagen, das kann doch alles nicht so sein, wie man uns da erklären möchte. Und aber auch im Rest von Deutschland ist es immer stärker so, weil die Leute einfach sehen, dass das, was sie in ihrem eigenen Lebensumfeld feststellen, einfach nichts mit dem zu tun hat, was man ihnen irgendwie in der Zeitung oder im Fernsehen erzählen möchte.
Ja, ja. Ja, spannend. Glauben Sie denn, dass bis zur Wahl in Sachsen-Anhalt, dass es dann noch irgendwie einen Gegenwind gibt, also irgendwie Kampagnen gegen Sie, dass man versucht, Sie öffentlich zu diskreditieren, ein Framing zu erstellen von den üblichen Verdächtigen oder auch von der großen Presse beziehungsweise vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Oder glauben Sie, Sie werden da jetzt die Waffen niederlegen und gucken, was passiert?
Auf keinen Fall. Also das wird 100% passieren. Genau so wird es passieren.
Gibt's da schon was? Gab's da schon was? Oder?
Ja, ich meine, das ist ja das Gute wieder daran. Ich bin immer jemand, der alles optimistisch sieht. Ich weiß nicht, ist in meiner Natur drin. Noch kann ich das auch machen. Ich hoffe, dass ich es noch viele Jahre so machen kann. Das ist einfach in mir drin. Ich möchte einfach, und ich glaube ehrlich gesagt immer noch an das Gute im Menschen, auch wenn ich da schon manchmal enttäuscht wurde in meinem Leben. Aber das ist einfach meine Perspektive. Trotzdem weiß ich aber aufgrund jetzt knapp 10 Jahre parlamentarischer Erfahrung, dass in diesem Land halt wenig dem Zufall überlassen wird. Und ich war ja selbst Opfer von solchen Kampagnen, wenn ich an das Potsdamer Kaffeekränzchen denke, ich muss es so rückblickend nennen. Ja. Viele haben das inzwischen schon wieder vergessen, viele glauben immer noch daran und ich muss nur sagen, vielen wurde aber auch damals die Augen geöffnet, wie das in diesem Land funktioniert. Dass es halt nicht so funktioniert, wie wir es gerade machen, man unterhält sich zum Beispiel auch unter Politikern und die besten Argumente gewinnen einfach. So stelle ich mir Politik vor. Ich komme in einen Plenarsaal rein, man diskutiert über ein Thema und derjenige, der die besten Argumente hat, sollte dann entsprechend natürlich die Linie vorgeben können und man müsste dann miteinander arbeiten können. Je nachdem, wer, wie gesagt, argumentativ die guten Argumente hat. Das haben wir aber nicht mehr, dieses Format. Wir haben ein Format, dass man diskreditiert, dass man unter die Gürtellinie geht, dass man viel mit Fake News arbeitet, mit Desinformation, mit Erfindungen. Das habe ich in Potsdam alles erlebt, aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann, und das ist auch nochmal ein zweiter Punkt, über den wir heute gerne nochmal sprechen können, dass das natürlich nochmal durch eine mediale Desinformation verstärkt wird. Also diese ganzen Begriffe, die ja damals dann gekommen sind, das waren ja teilweise Erfindungen der Medien, die das nochmal verstärken wollten, warum auch immer natürlich. Und das halte ich schon für sehr bedenklich. Aber ich habe das ja gerade gesagt, ich bin optimistisch. Warum bin ich optimistisch? Einmal haben wir es geschafft, dass wir eine Gegenöffentlichkeit aufgebaut haben. Es gibt so viele alternative Formate und so viele eigene Kanäle, dass sich Leute einfach, die es wollen, ein eigenes Bild machen können. Das ist gut, damit haben wir vielen die Augen geöffnet. Und das Zweite ist einfach, dass sie den Bogen überspannt haben. Das muss ich so sagen. Also das Pendel schlägt jetzt insofern positiv zurück, dass viele gesagt haben, Mensch, sowas Beklopptes, ich lasse mich hier doch nicht veräppeln. Im wahrsten Sinne des Wortes, das wurde mir ganz oft so an Infoständen auch gesagt. Ja. Und jetzt verstehe ich erstmal, was hier überhaupt passiert. Ich verstehe, was mir vorenthalten wird. Und ich verstehe, wie man euch hier diskreditieren möchte. Und das ist eine gute Entwicklung. Viele bilden sich einfach eine eigene Meinung, weil es einfach so offensichtlich wurde. Und Potsdam war ein Beispiel davon. Es gab noch viel mehr. Aber ich glaube, dass unser politischer Gegner trotzdem noch weiter unter die Gürtellinie gehen wird und noch mehr in den nächsten 8 Monaten versuchen wird. Sei es drum, ich sehe das optimistisch. Die Wahrheit wird irgendwann gewinnen.
Immer. Immer. Also der Mensch strebt immer nach Freiheit und nach der Wahrheit. Und die Wahrheit, die macht sich ihren eigenen Weg. Die Lüge aufrechtzuerhalten, das kostet extrem viel Kraft. Und das haben wir auch gesehen, viele Narrative sind zusammengebrochen, egal ob Corona, Impfung oder was auch immer, Krieg und so weiter. Dahingehend bin ich davon auch überzeugt. Da sind wir auf jeden Fall Brüder im Geiste. Jetzt sind Sie ja auch schon länger im Landtag als Mitglied des Landtages. Wie war da Ihre politische Arbeit? Gab es da Kooperation auf Landesebene? Gab es da auch eine Brandmauer?
Ich gehe mal ganz kurz an den Anfang ran, weil das mal schön aufzeigt, wie sich das eigentlich in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Ich meine, ich bin da mit 25 Jahren damals reingekommen, sehr jung. Ich hatte Gott sei Dank schon einige Jahre Berufserfahrung, dass ich die auch mit einbringen konnte und auch erstmal einen anderen Blick auf diese politischen Prozesse hatte, was ich auch für sehr wichtig halte. Aber ich bin damals mit dem Gedanken reingekommen, Thema, ich glaube an das gute Menschen, dass das so ist, wie ich es vorhin erzählt habe, dass einfach die besten Argumente gewinnen. Das heißt, dass wir Anträge einbringen, die für alle gut sind und man darüber spricht und dann gewinnt einfach, wie gesagt, die beste Argumentation. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ich bin auf Strukturen gestoßen, die ich wirklich nicht für möglich gehalten habe, gerade bei den ideologisch verbohrten Parteien. Ich sag mal so Linke, Grüne, SPD war es so, dass einzelne Mitglieder nicht mal gegrüßt haben oder wenn man sagt hat, guten Tag, dann haben sie weggeguckt oder haben
diskutiert. Also
ja, wirklich, wie im Kindergarten. Ja. Und da fängt es für mich erstmal an. Ich meine, wir haben alle irgendeine demokratische Legitimation hinter jedem von uns. In so einem Parlament steht ja irgendjemand, der das so wollte. Und ich finde, das sollte man auch wertschätzen. Und man sollte einfach miteinander reden. Bei der CDU, da ging es noch. Da war es politisch zwar schon immer ein bisschen schwierig, aber da war es menschlich in Ordnung. Da wurde schön gegrüßt, da hat man vernünftig miteinander gesprochen, auf Augenhöhe mit Respekt, das war in Ordnung. Aber es hat sich auch leider da etwas verändert. Also die CDU zum Beispiel bei uns in Sachsen-Anhalt hat einen Prozess hinter sich, wo sich die, ich sag mal, linken Kräfte immer mehr durchgesetzt haben und alle diejenigen, die irgendwie eine Zusammenarbeit mit uns haben wollten oder sich auch unseren Inhalten gegenüber für eine, irgendwie zumindest für eine Diskussion geöffnet haben, wurden aus dem Rennen geholt. Also die CDU hat sich da mehr oder weniger gesäubert. Ja, nach links radikalisiert. Ja, leider, ja, so traurig das auch ist. Und warum ist diese Frage ja so wichtig von Ihnen? Viele fragen mich ja auch, kannst du dir denn vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten? Wie siehst du das? Und wir sagen jetzt inzwischen in Sachsen-Anhalt, ich kann Deutschland nicht mit den Leuten retten, die es 20, 30 Jahre lang gegen die Wand gefahren haben. Vor 10 Jahren wäre das was anders gewesen. 2016 hätte ich gesagt, mit den Leuten kann man was machen. Da gibt es noch sehr viele Kräfte, die das alles nicht wollen, die auch diesen Merkel-Kurs nicht wollen, den Euro-Kurs nicht wollen, erst recht nicht den Migrationskurs wollen. Aber was ist passiert von Jahr zu Jahr? Haben sie dann doch alles mitgestimmt? Meistens mit gesenktem Blick, ging dann doch die Hand hoch. Warum müssen die für sich beantworten? Aber das fand ich dann doch sehr bedauerlich und habe festgestellt, wenn es geht, dann nur alleine, ohne Kompromisse, ohne Verbiegung für irgendwelche Machtoptionen. Weil eins will ich niemals machen. Ich will niemals meinen Kopf senken und die Hand heben, damit ich irgendwie in einer Machtoption bleibe, weil dann würde man sich politisch verbiegen. Und ich finde, das hat das Land nicht verdient, das haben die Wähler nicht verdient. Wir brauchen auch wieder Vertrauen in politische Institutionen.
Ich möchte kurz einen Schritt zurückgehen. Also wer ist eigentlich Ulrich Siegmund? Also ich wusste jetzt relativ wenig über Sie. Vielleicht mal kurz einen kleinen Outliner. Was haben Sie gelernt? Was haben Sie studiert? Haben Sie Familie?
Ja, danke. Wir sind ja alles Menschen und das ist ja sehr wichtig. Und
ja, ich bin ja vielleicht anders wie der Rest vom Fest, weil mich interessiert der Mensch dahinter. Mich, ja. Also für mich sind zum Beispiel die Augenspiegel der Seele. Wie ist der Mensch? Ist er sympathisch, unsympathisch? Ich meine, ich bin halt doch die alte Kultur mit Diskurs. Ne? Also ich höre mir alle Meinungen an und dann bilde ich mir mein eigenes Bild. Das appelliere ich auch immer an meine Zuschauer. Hört euch alle Meinungen an und Demokratie, vor allem die pluralistische Demokratie, lebt ja von Meinungsvielfalt. Mhm. Und ich höre mir alles an und ich muss nicht alles gut finden oder zustimmen, aber in einer Demokratie muss man andere Meinungen akzeptieren und deswegen bin ich auch ein großer Feind von Brandmauern oder Verboten und so weiter, bin ich ganz ehrlich, egal wen es trifft, ich würde auch gegen ein Verbot der Linken sein, ja, wobei die vielleicht schon ein bisschen terroristisch unterwegs sind, aber ich finde es schlecht, weil in einer Demokratie steht es ganz gut, dass man in der Debatten, im Debattenraum über alle Möglichkeiten redet, solange es sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt. Deswegen, ich lade alle ein, ich habe hier schon Ricarda Lang da gehabt und Gregor Gysi und Sarah Wagen Knecht, links, rechts, egal, wir sind alles Menschen. Ja? Und ich glaube, das würde der Politik generell gut stehen, wenn wir ein bisschen mehr Menschlichkeit reinbringen würden. Ich finde es ein Unding, wenn man einen anderen Menschen nicht zivilisiert grüßt, nur weil er in einer Partei ist. Ja, oder es wäre so, wenn ich sagen würde, also Sie sind jetzt irgendwie Magdeburg-Fan, ja, ich bin halt VfB-Fan und deswegen rede ich nicht mit Ihnen, weil wir irgendwie Rivalen sind. Es ist lächerlich einfach. Ne? Und da, so können wir auch keinen Staat machen und so können wir auch nicht das Land auf einen guten Weg bringen. Und der zweite Punkt, den ich noch gut finde, den Sie auch gesagt haben, also ich finde es ein bisschen naiv zu denken, die Parteien, die jetzt seit 20, 30 Jahren eine historische Fehlentscheidung nach der nächsten treffen, dass die auf einmal die Lösung parat haben, um uns am Schopf aus der Scheiße rauszuziehen.
Jetzt aber, nach 5 Mal dann doch.
Ja, genau. Jetzt diesmal wirklich. Ja, dieser funktionierende Sozialismus. Ja.
Genau.
Also dahingehend bin ich d'accord. Aber genau, wer ist der Mensch?
Aber deswegen habe ich mich genau auf dieses Format gefreut, weil genau so sehe ich das. Ich meine, ich möchte auch mit jedem reden. Ich würde auch mit jedem reden und diese menschliche Komponente geht völlig hinten unter. Und deswegen versuche ich, solange es irgendwie geht und ich hoffe wirklich für immer, einfach genau Mensch zu bleiben, weil das brauchen wir viel mehr in der Politik. Und ja, wer bin ich? Also ich habe eine kaufmännische Grundausbildung gemacht, großen Außenhandelskaufmann, hat mich rückblickend wirklich fürs Leben vorbereitet, also vom Lagerfegen übers Kaffeekochen, über Kundenkontakt, über Verhandlungen, über Einkaufskalkulationen, alles was dazugehört. Ja. Das hat mich wirklich gut vorbereitet aufs Leben, muss ich dazu sagen. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es auch damals noch eine strenge Führung da war, auch innerhalb der Firma, war sehr gut rückblickend, hat Spaß gemacht, damals natürlich ein bisschen kritischer, jetzt rückblickend top gewesen. Danach natürlich genau das schon gelebt, habe gearbeitet, habe erste Führungsverantwortung gehabt, vertriebliche, habe dann mich selbstständig gemacht im Vertrieb für Marketingprodukte. Und habe aber parallel noch ein Studium gemacht, BWL und Wirtschaftspsychologie, weil ich Bildung immer für mich persönlich für eine gute Investition hielt. Absolut. Das hat viel Geld gekostet, klar, aber ich habe überlegt, Mensch, das ist gut angelegtes Geld, weil Bildung kann dir keiner mehr nehmen im Leben. Alles kann irgendwann mal weggehen, aber Bildung ist deins. Bleib. Genau. Und daraus ist auch viel Gutes resultiert fürs Leben. Auch die politische Perspektive, ja, diese ganze volkswirtschaftliche Perspektive, die mich damals auch in die AfD gebracht hat, Thema Euro-Rettung. Ich meine, da sind wir beide uns ja auch doch ganz ähnlich. Diese ideologische Ausrichtung von eigentlich volkswirtschaftlichen Prozessen muss gegen die Wand gehen und das habe ich damals auch schon gesehen und das hat mich zur AfD gebracht. Und diese Perspektive auf der einen Seite Theorie, ich sag mal, ja, dieses Akademische in Kombination mit dem Praktischen und dem eigenen Erleben, was zu gründen, aufzubauen, Verantwortung auch für andere zu übernehmen, diese ganzen bürokratischen Prozesse durchzumachen. Die haben mich, denke ich, mal ganz gut auf die Politik vorbereitet. Weil wenn man diese Perspektive hat und weiß, dass ja Steuergeld nicht vom Himmel fällt, dass das immer hart erarbeitet wird und dass da nicht einfach irgendwo ein Hahn ist, den man aufdreht und da kommt immer was raus, so wie die Linken es oftmals auch im Parlament denken, dann schätzt man Steuergeld ganz anders und dann denkt man auch langfristiger und nicht immer nur von Wahl zu Wahl. Weil wenn ich manche Entscheidungen jetzt anfange, dann merkt man die erst in 10 oder in 15 Jahren, aber man muss sie anfangen. Und diese Perspektive möchte ich einfach nicht verlieren.
Darf ich fragen, Elternhaus? Was?
Ach so, genau, das haben wir vergessen. Genau. Das ist übrigens die Motivation. Ja, Sie haben auch gefragt, was ist denn die Motivationslage, Familie? Und der Blick in die kleinen, coole Augen. Also ich habe eine kleine Tochter, das ist ja inzwischen kein Geheimnis mehr. Ich bin verheiratet, noch eine große mitgebrachte Tochter. Verantwortung einmal natürlich für die eigene Familie, aber auch das dringende Bedürfnis, dass die Familie, aber auch generell Kinder in diesem Land irgendwann mal wieder in der Situation aufwachsen können, wie wir sie vielleicht noch erlebt haben. Ja, ich bin 35, bin nicht so alt, aber ich habe das alles noch erlebt. Eine sichere Zeit ohne irgendwelche Poller am Weihnachtsmarkt oder ohne die Perspektive, dass ich weiß, es geht alles bergab. Ich habe noch die gute, alte, sichere Heimat erlebt. Mhm. Eine Heimat auch, wo Leistung belohnt wird und nicht derjenige, der zu Hause bleiben will, weil er keine Lust hat, irgendwas zu machen. Und das möchte ich einfach wieder zurückhaben. Und deswegen ist Familie für mich eine riesengroße Motivation. Und zum Elternhaus, ja, diese Werte habe ich einfach früh schon in die Wiege gelegt bekommen. Also bin ich sehr dankbar meinen Eltern rückblickend. Die haben mir halt schon als kleines Kind beigebracht, nichts fällt vom Himmel, alles muss erarbeitet werden und jeder ist auch seines Glückes Schmied. Also übernimm Verantwortung auch für dich selbst, auch weil dann kannst du auch erst Verantwortung für andere übernehmen, weil wie soll man Verantwortung für andere übernehmen können, wenn man sie nicht für sich selbst übernehmen kann? Und das war immer eine gute Grundbasis im Leben, auch eine Wertschätzung gegenüber Lebensleistung anderer Leute und diese Perspektive, die brauchen wir unbedingt auch wieder in der Politik.
Und Ihre Eltern oder Ihre Frau, unterstützen die Ihren politischen Weg oder schämt sich die Mama, weil sie irgendwie bei den Grünen ist oder der Papa altes SPD-Mitglied oder CDU? Oder?
Nein, also meine ganze Familie ist sehr AfD-nah, also auch der gesamte Freundeskreis eigentlich, das gesamte Umfeld, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Region, wo ich herkomme. Ich meine, wir reden ja hier teilweise
40%,
also die Chance im Bundesland, ja, ist, ich meine, wir haben auch Dörfer, da haben wir 60% oder sowas, das ist natürlich auch schön. Meine Mutter ist früh verstorben leider vor einigen Jahren bei einem Unfall, aber hat diesen Kurs auch voll unterstützt, war immer sehr dankbar, dass es diese Entwicklung gibt und hat auch einen Beitrag dazu geleistet. Und das hat mich natürlich auch immer sehr motiviert, weil unabhängig aber davon, wie die Familie jetzt politisch motiviert ist, muss ich sagen, der Begriff der Familie, der muss auch mehr in den Mittelpunkt rücken. Also weil, wenn man etwas Großes machen möchte, dann braucht man immer ein stabiles Fundament. Mhm. Und Familie war immer das Fundament unserer Gesellschaft in Deutschland seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Familie war eigentlich alles. Und indem man diesen Familienbegriff jetzt zerstört, durch einmal finanzielle Aspekte, aber vor allem durch diese ideologischen Einflüsse, Gender und den ganzen Blödsinn, macht man natürlich auch langfristig unser Land kaputt. Und deswegen ist ja auch diese Familienpolitik in der AfD so wichtig und auch ein ganz großer Fokus von uns.
Ja, es wurde dann gerne ausgelegt als rückwärtsgewandt, ne, und was völkisch teilweise, aber ich denke auch, also Familien weltweit, egal in welcher Kultur, unter welcher Religion, in welcher Staatsform, sind das Fundament einer jeden Gesellschaft. Und deswegen finde ich das so absurd. Aber ja, was macht denn Ulrich Siegmund, wenn er keine Politik macht oder Interviews gibt? Also gibt's Hobbys, Vorlieben? Ich würde gerne was erfahren, was vielleicht noch nirgendwo erschienen ist. Guckt er heimlich Spider-Man-Filme an oder liebt er Asterix und Obelix-Comics oder machen Sie Sport?
Ja, also Sport ist ein wichtiger Ausgleich. Ich versuche, wenn es geht, zweimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Ich laufe auch sehr gerne. Nicht mehr so viel wie früher. Früher war es dann auch mal ein Halbmarathon. Jetzt nicht mehr irgendwie, ja, hat sich so ergeben.
Das nächste Interview im Laufen, dann gehen wir gemeinsam joggen.
Das können wir machen. Da muss das Wetter aber ein bisschen besser sein. Aber heute geht's, glaube ich.
Heute geht's sogar.
Schöne Wege, ja. Nee, ansonsten, ich koche sehr gerne. Also das ist wirklich aktuell eins meiner liebsten Hobbys, ja. Meine Frau sagt ja. Entschuldigung. Die findet das natürlich super. Auf Weihnachten jetzt gab es einen schönen Rinderbraten, das macht mir wirklich großen Spaß.
Okay.
Also das plane ich auch dann richtig, da gehe ich auch schön einkaufen dafür, weil dafür will ich mir Zeit nehmen. Das ist ein sehr, sehr schöner
Ausgleich. Sehr emanzipiert, sehr schön, löblich.
Einfach das und für mich ist aber auch Essen etwas Gesellschaftliches. Also ich lade dann gerne Freunde dazu ein, Familie dazu ein, weil das immer ein schöner Anlass ist, dass man sich dann auch über die schönen Dinge des Lebens mal wieder unterhalten kann und das dann mit einem schönen Essen in einer heimischen Umgebung, also zu Hause am besten, auch verbinden kann. Ja, das ist das eine. Und was ich, mein anderes großes Hobby, kann ich leider jetzt nicht mehr ausführen, politisch, zeitbedingt. Ich reise wirklich sehr gerne. Also ich bereise gerne die Welt, unterschiedliche Kulturen, weil ich immer den Anspruch habe, überall das, was irgendwie vielleicht ein bisschen besser läuft, mit herzunehmen und daraus auch zu lernen, aber auch zu sehen, was läuft hier viel besser und was muss unbedingt fortgesetzt werden. Also ich möchte gerne aus Fehlern anderer lernen und man muss Innovation nicht doppelt denken. Wenn es woanders sehr gut funktioniert, warum kann ich das denn nicht hier nutzen und adaptieren? Also wenn ich zum Beispiel an Bürokratisierung denke, in der ganzen Welt fassen die sich an den Kopf, wenn ich hier von unseren Berichtspflichten erzähle, von unseren Datenschutzgrundverordnungen und den ganzen übertriebenen EU-Bürokratismus. Und ja gut, das war vor der Politik eher.
Was war Ihr Lieblingsland oder gab es da was, was Sie ganz beeindruckt hat?
Nee, oder so? Also, es gibt so viele unterschiedliche Kulturen und Länder, dass ich das nicht definieren kann, weil das despektierlich wäre, einzelnen anderen Ländern gegenüber, aber auch innerhalb Europas wunderbar. Also ich mag Österreich, ich mag Griechenland international, finde ich doch in den USA kann man, gerade was Bürokratie und sowas angeht, sehr viel lernen. Man kann in Thailand, in China, in Malaysia sehr viel von der Lebensfreude lernen und aber, und das ist für mich auch im gesundheitspolitischen Bereich wichtig, von der Vorausschauung, also von der Prophylaxe. Die Chinesen zum Beispiel, ich war ein paar Wochen da, die machen das anders. Wie werde ich nicht krank, sagen die sich. Und in Deutschland sagt man, ich bin krank, was mache ich jetzt? Also schon mal diesen vorausschauenden Schritt zu gehen, das spart nicht nur viel Geld, das spart vor allem auch viel Leid ein. Also das schützt einen ja auch selbst und geht mit positiven Aspekten einher. Und solche Punkte, die würde ich gerne adaptieren. Also ich würde im deutschen Gesundheitswesen viel mehr Wert auf Prävention legen, damit wir gar nicht erst krank werden. Und es kostet manchmal vielleicht nur mal Geld, das ist aber in Ordnung, weil es nicht nur langfristig Geld einsparen würde, es wäre eine Investition, es würde vor allem Menschenleben retten, Gesundheit retten und auch Schmerz vermeiden. Und das ist für mich auch ein moralischer Anspruch eigentlich, dass man das auch in dieser Planung politisch machen sollte. Ja. Und so gibt es überall auf der ganzen Welt gibt's ein paar Punkte, die man gerne adaptieren kann.
Ja.
Aber auch sehr viel, wo ich sage, bin ich ganz ehrlich, Gott sei Dank ist das bei uns nicht so.
Ja, kenne ich, ist absolut so.
Mein Event geht in die nächste Runde. Ich lade dich wieder herzlich ein am 8. und 9. Mai 2026 in die Motorworld in Metzingen. Unter dem Motto Aufbruch, Diskurs, Leben treffen sich Menschen, die reden wollen. Nicht übereinander, sondern miteinander. Dabei steht der Diskurs natürlich im Mittelpunkt. Respektvoll, pluralistisch, meinungsstark. Hier darfst du Fragen stellen, widersprechen, mitdenken und mitdiskutieren. Und dich mit Menschen vernetzen, die den offenen Austausch genauso schätzen wie du.
Ist man eigentlich froh, dass man auf so ein Event gehen kann, um eigentlich geistig Gleichgesinnte zu treffen und sich mit denen auszutauschen.
In einer einzigartigen Atmosphäre, die inspiriert, verbindet und Mut macht. Denn Aufbruch beginnt dort, wo Menschen den Dialog wagen.
Mir persönlich geht es auch so ein bisschen um die Vernetzung, um vielleicht Leute kennenzulernen.
Und es geht einfach hier in legerer, lockerer Atmosphäre. Man trifft sich mal rasch, jeder ist sofort mit dem anderen per Du.
Dich erwarten inspirierende Vorträge und offene Diskussionen zu den Themen, die unsere Zeit bewegen. Finanzen, Bitcoin, Geopolitik, Gesellschaft und Zukunft. Und dieses Mal ist das Line-Up wirklich einzigartig und sucht seinesgleichen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Sarah Wagenknecht, Frauke Petri, Horst Lünning, Nico Jilch, Fabian Kowalik und viele weitere hochkarätige Speaker.
Da war so viel Input drin und so viel Wahrheit. Und das ist auch sehr kritisch gewesen, aber auch sehr gut.
Ja, einfach ihre Meinung sagen und da ein Stück weit für die Freiheit eintreten, das finde ich klasse und deshalb bin ich auch hier.
Nutze außerdem die einmalige Gelegenheit, die Speaker persönlich zu treffen, Fragen zu stellen, gemeinsam Fotos zu machen und ihr Bücher direkt vor Ort signieren zu lassen. Marklit ein 2026. Aufbruch, Diskurs, Leben. Am 8. und 9. Mai in der Motorworld Metzingen. Jetzt Tickets sichern.
Ich war ganz überrascht, dass sie keinen Bodyguard haben, weil ich war es bisher gewohnt, also als ich Alice Weidel interviewt hatte, da gab es dann irgendwie eine Vorbesichtigung der Drehlocation vom, glaube BKA oder LKA und mehrere Schleusen und so weiter. Brauchen Sie keinen Bodyguard? Haben Sie keine Anfeindungen und Drohungen?
Na, ich hoffe, dass wir jetzt mit diesem Punkt hier nicht die Büchse der Pandora öffnen. Das weiß ich ja nicht, aber nein. Also ich bin dankbar und froh, dass es aktuell noch nicht so ist. Ja, auf großen Veranstaltungen ist das schon so. Also wir haben aus einigen Aktionen gelernt. Wir hatten jetzt teilweise Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt mit 4.000-5.000 Leuten, Familienfeste, wo man dann auch von vielen Menschen umgeben ist, wo das einfach so unübersichtlich ist, dass das Risiko dann doch schon hoch ist. Da schützen wir uns dann schon. Im Alltag muss ich sagen, bin ich noch ein ganz normaler Typ. Also ich gehe ganz normal einkaufen bei mir zu Hause. Ich fahre auch ganz normal, wenn es dann mal sein muss, Bahn, versuche ich zu vermeiden.
Kommt
aus anderen Gründen, ja, aber aus anderen Gründen, nicht aus Sicherheitsgründen, aber nein. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir werden mal sehen in den nächsten Monaten. Ich vermute, dass natürlich, wenn der politische Gegner oder wenn die Leute, die das verhindern wollen, jetzt auf verrückte Ideen kommen, dass man sich darauf vorbereiten muss. Das traurig, ist leider so. Das traurig, ist ganz traurig. Noch versuche ich das, wie gesagt, solange es geht, zu vermeiden. Aktuell werde ich auch eher nur positiv angesprochen, was mich auch sehr motiviert. Also egal, wo übrigens in Deutschland, auch gestern zum Beispiel in Stuttgart, war sehr schön. Das ist gut. Aber trotzdem, man weiß nie. Und es gibt ja Sachen, die haben das gezeigt. Also Tino Chrupalla hat es ja einmal auch gehabt auf so einer Veranstaltung. Und wenn ich in die USA blicke, ist ja noch viel, viel schlimmer. Ich würde mich freuen, wenn wir alle, egal ob bei der AfD, bei den Grünen oder wer auch immer, alle uns über dieses Thema gar keine Gedanken machen müssten. Weil was hat denn Gewalt da zu suchen? Also um Himmels Willen, sowohl gegen die Person als auch gegen Immobilien. Mein Büro damals wurde nach Eröffnung 7, 8 Mal angegriffen. Warum? Was soll das? Weg damit. Und ich möchte, dass kein Politiker Angst haben muss, wenn er sich auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt. Hier ganz, ganz wichtig, dass er seine Meinung sagen kann, ohne Angst haben zu müssen, hier irgendwelche Repressalien zu erleben. Also Gewalt ist niemals eine Lösung und schon gar nicht im politischen Raum.
Ja, ja, d'accord, absolut. Aber diese freiheitliche Grundordnung wird ja oftmals der AfD abgesprochen von den politischen Gegnern. Und dann entstehen natürlich Hassbilder. Also Sie haben wahrscheinlich auch gerade bezüglich USA Charlie Kirk gemeint, der ja auch immer versucht hat, mit den anderen zu reden, Brücken zu bauen und dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Wie ist es denn, gibt es Sorgen Ihrer Frau, dass sie sagt, Mensch, muss das sein? Also, dass sie denkt, okay, warum tust du dir das an? Das ist eigentlich die passende Frage. Warum tun sich das an? Sie könnten ja auch schön arbeiten, joggen gehen, ins Gym gehen, mit der Tochter spielen.
Also das ist wirklich eine Frage, die ich in letzter Zeit oft gestellt bekomme. Warum tust du dir das an? Weil auch wenn das immer natürlich in Videos oder in Interviews immer sehr positiv aussieht, muss ich auch gestehen, dass natürlich menschlich damit sehr viele negative Aspekte einhergehen. Muss ich jetzt nicht tiefer bewerten, aber es ist nicht immer alles nur
ja, wenn das Büro angegriffen wird, wenn dann Drohungen kommen, oder?
Es ist einmal natürlich auch dieses Menschliche, was du da abgibst. Wenn wirklich Tage teilweise 17, 18 Stunden durchgetaktet sind, ist dann wirklich sehr schwer, alles in deinen Hut zu bringen. Und was für mich schwer ist, das, darüber habe ich übrigens wirklich noch nie gesprochen, aber was für mich sehr schwer ist, ich bin immer so ein Typ, ich versuche es irgendwie wirklich jedem irgendwie recht zu machen, weil das in Meinung so ein innerer Anspruch ist. Ich bin Politiker, ich bin gewählt von Leuten, die darin Vertrauen haben, also möchte ich dieses Vertrauen auch erfüllen. Und wenn es da Leute gibt, die sagen, können wir da mal einen Termin haben, können wir da mal miteinander sprechen und so, da habe ich immer so ein inneres Bedürfnis, das auch zu machen, weil ich das einfach für jeden irgendwie möglich machen möchte. Aber ich stelle jetzt einfach fest, es funktioniert einfach nicht mehr. Ich komme an eine zeitliche Grenze. Und das ist aber trotzdem, ich sag's ganz ehrlich, es ist für mich sehr schwer, dann auch Leute zu enttäuschen, wenn es einfach zeitlich irgendwie nicht geht, weil ich einfach den Anspruch, wie gesagt, habe, jeden irgendwie politisch zumindest natürlich dann auch glücklich zu stellen und ihm die richtige Antwort dann zu liefern. Aber das ist ja nun mal eine Sache, die damit negativ einhergeht. Und ansonsten, so wie es der Alltag, also ich bin sehr dankbar und stolz, dass ich so eine tolle Familie habe, die dahinter steht, die mich da motiviert, die mich unterstützt. Das hatten wir beide ja kurz vorher vorbesprochen, dass, ich sag mal, jeder, der irgendwie ein größeres Projekt plant, seine Familie dahinter haben muss, weil wenn man gegeneinander arbeiten würde, warum auch immer, dann kann man einpacken, dann wird das nichts. Nee, dann würde man das nicht unter einen Hut bringen. Und von daher ist das sehr wichtig und macht mich auch stolz. Geht natürlich auch mit der Familie manchmal für negative oder mit negativen Aspekten einher. Das versuche ich zu vermeiden. Das bleibt nicht aus. Wir wussten, worauf wir uns da einlassen. Mhm. Aber die Hoffnung und die Motivation einfach wirklich hier Geschichte schreiben zu können und unseren Kindern, uns allen wieder einfach eine bessere Zukunft bauen zu können, ab Herbst diesen Jahres spätestens. Das ist einfach für mich so eine Motivation, dass ich sage, das ist es alles wert. Wir schaffen das im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar positiv zu sagen, ja, dieser eigentlich schöne Satz, ja, der ist so, ich muss sagen, versaut worden durch Angela Merkel. Ich möchte wieder positiv besetzen. Ja, wir holen uns unser wunderschönes Land zurück. Und das ist einfach mein Anspruch, meine Motivation, dass ich mir sage, das ist es auf jeden Fall wert. Und die vielen anderen positiven Aspekte, die motivieren einen erst recht. Wenn ich gestern Abend in Karlsruhe 600-700 Leute, alle gut drauf, alle haben Lust auf Veränderungen. Und das sind Abende, die geben auch ganz viel Kraft und Motivation, dass man diese negativen Aspekte dann einfach über die Schulter schmeißt.
Ignoriert. Sind Sie denn, würden Sie sagen, Sie sind Überzeugungstäter? Also wirklich, Sie sagen, Sie brennen für die Sache, Sie haben da jetzt einfach den Werf und die Leidenschaft und möchten da was bewegen?
Anders geht das nicht. Also ja, 100%. Das ist so eine tolle historische Zeit, in der wir uns gerade befinden, und die gesamte Gemengelage passt auch. Man braucht ein gutes Team an der Seite, das gibt es. Man braucht eine über das Team hinaus stabile Mannschaft, auch im Landesverband, die einen nicht nur den Rücken stärkt, das haben wir zum Beispiel in Sachsen-Anhalt hervorragend, das gibt es ja in Baden-Württemberg genauso gut, aber das braucht man, weil, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wer was Hohes bauen will, braucht ein stabiles Fundament. Und wir reden ja hier nicht irgendwie von einer Kleinigkeit. Wir reden ja davon, eine erste geführte, AfD-geführte Regierung zu stellen und mit allen Sachen, die dazugehören. Und da muss man auch mal dazu sagen, ja, die nächsten 8 Monate werden anstrengend, aber was ist mit der Zeit danach? Da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Was ist denn ab dem 7. September?
Also, genau so ist es. Es ist natürlich eine Frage. Also jetzt überlegen wir mal wirklich, es kommt soweit, also alle Kampagnen, die gelaufen sind, werden überlebt und dann kommt der Wahlabend und tatsächlich, sie werden gewinnen, werden vielleicht sogar Ministerpräsident, der erste AfD-Ministerpräsident. Was würden Sie denken und was wären die ersten Amtshandlungen?
Sehr schwer zu definieren, weil es so viel eigentlich aufzuräumen gibt, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber ich überlege, ich bin halt so ein Grundsatztyp. Ich will nicht an Symptomen rumspielen, an kleinen Stellschräubchen. Ich will wirklich das anpacken zuerst, was die größten Schäden produziert für unser Land, damit man das auch umdrehen kann. Und in Meinung, das größte Problem ist die unkontrollierte Migrationssituation mit allem, was damit einhergeht. Das ist ganz wichtig. Weil diese ganzen Finanzmittel, die uns da vorenthalten werden und auch die Belastung unseres Sozialsystems in den Krankenhäusern, in den Schulen, was da für Zustände herrschen, innere Sicherheit, ist alles damit verbunden. Und wenn ich dieses Problem löse, würde ich da überall wieder Freiraum geben. Ich würde die Krankenhäuser entlasten, ich würde die Arztpraxen entlasten, ich würde wieder eine Situation haben, dass Jugendliche nachts sicher nach Hause gehen können, eigentlich Selbstverständlichkeiten. Das würde alles damit einhergehen und ich würde gigantische Geldmengen freimachen. Das ist ja ein Problem, das viele Leute gar nicht die Informationen haben, was wir da eigentlich gerade verlieren und was uns eigentlich selbst vorenthalten wird. Und zwar allen Generationen, Rentnern, wie Arbeitnehmern, wie Familien, wem auch immer. Und das wäre einer der ersten Punkte. Das heißt, Sozialleistungen für Leute, die ja illegal sind, die ja Straftaten begehen, die unser System ausnutzen, die die Ehre der Frau nicht achten und vieles, vieles mehr auf ein Minimum reduzieren und es diesen Leuten, die uns hier ausnutzen, so unbequem wie möglich machen. Das sage ich ganz frei raus. Das haben andere Länder viel besser gemacht. Da sind wir wieder beim Thema, was kann man von anderen Ländern übernehmen? Und dann bräuchte man gar nicht unbedingt abschieben, weil dann würde eine freiwillige Ausreise stattfinden. Weil man dann mal trennen würde zwischen den wenigen, sage ich mal, die wirklich anspruchsberechtigt sind, die sich hier gut benehmen, die mitmachen wollen. Das ist ja überhaupt kein Problem, da haben wir eine Rechtslage für. Und die gilt es auch einzuhalten. Und zwischen den sehr vielen, die all das ausnutzen und uns hier missbrauchen, weil ich mache ja dem Mensch keinen Vorwurf, ich mache ja unserem politischen System einen Vorwurf. Ja. Was ja das, diese Botschaft in die Welt sendet. Deswegen wäre das die erste Amtshandlung. Und viele sagen immer, was willst du denn da machen als Bundesland? Genau, aber das ist zum großen Teil Ländersache. Also die ganze Ausreichung ist Ländersache. Wir haben in Sachsen-Anhalt, stellen wir 100.000 Euro für Integrationslotsen bereit, die mit solchen Leuten einkaufen gehen oder zum Arzt. Also sowas würde ich mir für unsere Rentner wünschen und nicht für irgendjemanden, der hier dieses System ausnutzen will. Diese ganzen Unterkünfte, warum muss da jeder eine schöne Wohnung bekommen? Wo gibt's sowas auf der Welt? Und das wird alles abgedreht im rechtlichen Rahmen und alle weiteren, da wird halt eine Abschiebeoffensive gestartet und die wird halt nicht wochenlang vorher angekündigt. Da gibt's eine Abschiebehaft, da muss man warten, bis man abgeschoben wird. Und sowas ist im Rest der Welt ganz normal. Warum nicht auch bei uns? Und damit würde viel Gutes einhergehen.
Weil oftmals gesagt, das ist alles rechtes Gedankengut. Die Dänen, das sind von Sozialisten regiert.
Das meine ich zum Beispiel.
Die haben es knallhart umgesetzt. Und da kann man nicht sagen, das sind nur die Rechten, sondern die haben auch gemerkt, das System ist einfach am Limit. Und dann hat die sozialistische Regierungschefin einfach gesagt, wir machen es Nägel mit Köpfen, versuchen es so unattraktiv wie möglich zu machen. Genau. Und ja, haben fast de facto die Grenzen geschlossen, kann man schon fast sagen. Interessant. Also das ist der erste Punkt. Was wäre der zweite und der dritte Punkt? Das möchte ich gerne noch
ganz wissen. Ganz kurzer Satz. Ja, auch in Dänemark im Sozialministerium. Ich habe mir das direkt vor Ort angeschaut und kann das 100% bestätigen. Ja, ja. Übrigens, die SPD in Deutschland schämt sich ja für ihre SPD in Dänemark, weil genau die gehen halt diesen
Prozess. Gut, aber die SPD in Dänemark ist halt an der Regierung und die SPD in Deutschland ist halt auf dem Weg in den Niedergang. Also dahingehend.
Obwohl sie regiert. Und da muss man mal eins und eins zusammenzählen.
Ja, wie lange noch?
Hoffentlich. Na gut.
Wie
lange. Und die zweite Sache, die geht sehr schnell, weil es nur eine Unterschrift ist. Ich möchte diesen Medienstaatsvertrag kündigen. Das ist juristisch kompliziert, das wissen wir. Wir werden es auch darauf ankommen lassen. Das ist eine Kündigungsfrist, 2 Jahre. Ein Bundesland kann immer zum Ende des Jahres aussteigen und wir werden es einfach machen. Wir werden es machen, weil wir eine Neustrukturierung wollen und erzwingen wollen. Das heißt, wir
wollen natürlich ein Beben. Das wäre natürlich ein riesiges Beben, aber da wird natürlich der MDR und alle gegen sie erstmal berichten, weil die es natürlich nicht wollen.
Ja, das machen sie ja schon seit vielen Jahren.
Wie ist es denn, genau, kurze Zwischenfrage.
Das ist ja kein Unterschied
mehr. Wie ist es denn jetzt, es werden wahrscheinlich auch wieder Elefantenrunden oder so Gespräche mit allen Spitzenkandidaten stattfinden. Mhm. Werden sie dazu eingeladen werden oder?
Das müssen sie ja.
Also, müssen sie.
Ja, natürlich, aber ich meine, das Subtile ist ja das Problem. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Seitdem ich diese Kandidatur habe, das war seit Mai, hatte ich einen offiziellen angefragten Auftritt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns in Sachsen-Anhalt. Und der CDU-Kandidat hatte jetzt, glaube ich, habe jetzt gestern mal gesehen, seinen 11. oder 12. Soll sich einfach jeder ein eigenes Bild machen, eins und eins zusammenzählen. Es ist einfach so offensichtlich. Und ich meine, zwischen den Zeilen sowieso.
Aber wie werden Sie denn behandelt, wenn Sie beim MDR dann auftreten dürfen?
Ich muss eine Lanze brechen. Also ich will nicht immer alle gleich machen. Es gibt gute Journalisten und es gibt weniger gute Journalisten. Wir sind alles Menschen. Aber die Tendenz ist einfach so klar erkennbar.
Ja, 11:1 ist deutlich,
Das ist einmal deutlich. Und aber auch, ich meine, wenn ich noch eine Ebene größer gehe, damals zum Beispiel die Berichterstattung über Charlie Kirk. Ja. Also das war ja so unter der Gürtellinie und ich will einfach nicht, dass Leute gezwungen sind, sowas auch noch mit zu finanzieren. Das ist doch ein Irrsinn. Wir wollen einen Grundfunk haben, das ist ja unser Grundmodell, das heißt ein, zwei Sender, sachlich, neutral, Berichterstattung, in der Welt ist das und das passiert. Bildet euch eine eigene Meinung. Warum immer eine Einordnung? Warum ein politischer Kommentar? Wen interessiert das? Und warum soll ich das bezahlen?
Naja, eigentlich sollte ja natürlich die Presse eigentlich eine weitere Säule des Staates sein, die kritisch den Machtinhabern auf die Finger schaut und vielleicht auch auf die Finger klopft und so und nicht irgendwie Propaganda macht. Ich bin sowieso für Netflix-Modell, ja. Also genau, einfach alle Steuern weg, genau. Und die, wo es abonnieren wollen, also ich habe nicht mal einen Fernseher, ja, trotzdem muss ich zahlen, die sollen es abonnieren und da würden die, glaube ich, ziemlich schnell wahrscheinlich viele Anstalten zumachen und viele Menschen entlassen, weil ich kenne niemanden, der sagen würde, ich zahle dafür jetzt 9,90 Euro oder so.
Ja. Und so ist ja auch unser Grundfunkmodell. Also ein Grundbericht, einfach nur, was passiert in der Welt, neutral, sachlich, das ist in Ordnung. Und das würde auch nur einen Bruchteil kosten. Das könnte man im Haushalt abbilden, dann ist das erledigt. Ja. Und dann bräuchte niemand was zwangsweise dazu bezahlen. Und da bin ich voll bei Ihnen, wer dann mehr sehen will, wer dann halt die Kochsendung sehen will oder
er zahlt halt.
Oder was weiß ich, die Schlagershow. Dann kann man zubuchen und dann ist es in Ordnung. Dann kommt man immer noch billiger weg als jetzt und dann ist allen Leuten recht getan.
Ja, okay. Und der dritte Punkt, das war der dritte Punkt, den Sie sofort angehen würden?
Der dritte Punkt ist dann natürlich die sachliche Aufbauarbeit, weil es gibt so viel, was es aufzuarbeiten gilt, wo ich mich aktuell noch gar nicht festlegen kann. Also ich muss das kurz zusammenfassen. Gerne. Wir wollen in den Schulen wieder vernünftige Zustände herstellen. Das geht relativ schnell. Entschlaffung der Lehrpläne, auch der Lehrermangel ist ein Thema. Das ist wichtig. Gesundheit ist in Sachsen-Anhalt bei uns ein besonders wichtiges Thema. Wir sind das älteste Bundesland statistisch. Das heißt, das Thema Pflege, Fachärztemangel ist bei uns eine Riesenkatastrophe. Mhm. Haben wir viele gute Lösungsvorschläge. Können wir gerne drüber sprechen. Aber die Schubladen sind voll, aber ich muss anfangen können. Und ein weiterer Punkt, den ich auch als drittes immer mit nenne, weil das auch dazugehört, ist auch mal die Entschlankung der eigenen Verwaltung. Ich brauche halt schnell Geld, um viele Sachen umzusetzen. Ich möchte kostenlose Kitas und kostenloses Schulessen. Das muss finanziert werden. Wo nehme ich das Geld her? Einmal natürlich Asyl, aber auch ich möchte bei uns selbst sparen. Also ich möchte mindestens ein bis zwei Ministerien rationalisieren. Das heißt einsparen, indem ich sachlogische Dinge zusammenfasse. Also ich gehe da auch mit einer unternehmerischen Perspektive ran. Warum muss ich so viele Versorgungsposten haben, so viele Leute hier auffangen? Es wurden landeseigene Gesellschaften gegründet. Das ist kein Geheimnis, um irgendwelche alten SPDler da aufzufangen. Das wird alles abgeschafft. Das wird eingespart und das Geld sehe ich woanders deutlich besser investiert. Und da gehen wir auch ganz deutlich mit ran. Bei uns selber sparen, Vorbild sein und diese Mittel viel sinnvoller investieren. Infrastruktur, Digitalisierung gerne auch, aber vor allem erstmal da, wo es wirklich draußen ankommt. Und der letzte Punkt, gestatten Sie mir das noch ganz kurz, weil das auch im Straßenbild halt wichtig ist, innere Sicherheit. Ich meine, die Leute in Sachsen-Anhalt fühlen sich einfach nicht mehr sicher. Und bei der Polizei haben wir auch sehr viel vor. Wir möchten der Polizei mehr Freiraum geben, verdachtsunabhängige Kontrollen erlauben. Das heißt, jetzt muss ein Polizist genau überlegen, kann ich den jetzt kontrollieren oder nicht? Weil ich mir danach sagen lassen muss, dass ich ja das aufgrund seiner Herkunft gemacht habe oder so. Das ist Blödsinn. Wir möchten dem Polizisten die Freiheit geben. Der weiß selbst am besten, wen er kontrollieren sollte oder wen er nicht sollte. Und der braucht den Rückenwind natürlich auch der Politik, dass er weiß, er kann jetzt vernünftig seinen Job machen, ohne später Angst haben zu müssen. Und diese Sicherheit wollen wir einfach auf den Straßen schnellstmöglich wieder zurückbringen.
Okay. Jetzt wäre ja praktisch die erste AfD-geführte Landesregierung ein Lackmustest. Mhm. Ne, viele sagen ja, also ich bin ja jemand, der sagt, einfach mal testen, gucken. Entweder die AfD demaskiert sich dann als völlig inkompetent und als Clowntruppe oder so überfordert. Oder sie, was ich wie Meloni, machen eine gute Arbeit und man muss sagen, Chapeau. Ja, die zwei Möglichkeiten gibt's, aber die Chance sollte, glaube ich, jeder Partei gegeben werden, wenn sie dann auch von der Bevölkerung gewählt wird, weil das ist Demokratie. Würden Sie, also glauben Sie, Sie haben die Möglichkeiten, den Plan, eine Regierung, eine funktionierende Regierung abzubilden, das auch dann umzusetzen? Also würden Sie den Lackmustest bestehen oder wäre das dann ein komplettes Tobabu und Anarchie und Chaos?
Nein, 100% Ersteres. Und wir wollen halt nichts dem Zufall überlassen. Wir wissen, es wird sehr schwer, oder andersrum, wir wissen, es wird uns sehr schwer gemacht werden. Das heißt, es wird ja auch äußere Einflüsse geben, die auch nach einer erfolgreichen Wahl auf uns einwirken werden, um das irgendwie negativ zu beeinflussen. Und auf diesen Tag bereiten wir uns vor. Ich kann auch gleich noch ein Beispiel geben. Das machen wir schon seit 2 Jahren. Das heißt, es geht natürlich einmal das Thema Personal. Ich brauche gute Leute. Erste, zweite, dritte Reihe. Ich muss Ministerien besetzen, Staatssekretäre, Abteilungsleiter, Referatsleiter. Es gibt die landeseigenen Gesellschaften, die besetzt werden müssen und vieles mehr. Wir haben sehr viele gute Leute, nicht nur innerhalb der Partei, auch in unserem Umfeld. Die müssen nicht unbedingt Parteimitglied sein. Wichtig ist, dass ich ihnen vertrauen kann und dass sie einen guten politischen Kompass haben und dass sie qualifiziert sind. Das ist sehr wichtig. Das heißt, mein Wirtschaftsminister wird kein Kinderbuchautor. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und wir waren zum Beispiel jetzt diese Woche erst, ja, vor 3 Tagen waren wir in Salzburg bei der FPÖ, die regiert dort. Und wir wollten dort natürlich schon mal genau diese Fragen auch thematisieren, weil wir uns darauf vorbereiten wollen. Wir haben mit denen gesprochen, mit den Kollegen. Wie habt ihr das gemacht? Worauf muss man sich vorbereiten? Worauf muss man achten? Welche Fehler könnte man machen? Ich will einfach so viele Fehler wie möglich vermeiden. Ja, wir sind alles Menschen. Ich bin ein Mensch. Ich mache Fehler vielleicht, na klar. Aber wichtig ist, dass man daraus lernt und dass man sie bestmöglich auch schon oder dass man sich bestmöglich darauf vorbereitet, um sie zu reduzieren, zu minimieren, vielleicht sogar auszuschließen. Das ist das, worauf wir uns seit 2 Jahren vorbereiten. Wir haben da auch einen guten Rückenwind vom Bundesvorstand. Also wir arbeiten da sehr eng auch mit den Parteikollegen zusammen. Aber ein bisschen Wasser in den Wein muss ich gießen. Ich weiß nicht, was es für externe Kräfte gibt. Ich weiß nicht, was sich der Bund überlegen wird, was er für seltsame Ideen entwickeln wird, um uns da irgendwie zu behindern. Das ist ja jetzt schon kein Geheimnis, dass dieser Bundeszwang schon thematisiert wurde. Das ist im Grundgesetz so ein Gummiparagraf, sage ich mal, dass der Bund in ein Land eingreifen kann, wenn ihm da irgendwas nicht schmeckt. Es ist aber einfach nicht definiert richtig. Und das ist das Problem. Weil wenn etwas nicht genau definiert ist, kann man das politisch auslegen.
Also es könnte sein, sie kommen vielleicht an die Macht, aber dann könnte der Bund sagen, so, wir entscheiden jetzt mal hier über die Schulpolitik und wir kretschen da rein, hier ist ein Veto. Das wäre ja krass.
Das wäre richtig krass.
Das wäre krass.
Das wäre auch einer Demokratie unwürdig. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass es geprüft wurde. Ich weiß nicht, ob das stimmt, muss ich dazu sagen. Aber solche Gedankenspiele an sich, dass man irgendwie die Landespolizei an die Bundespolizei andocken kann, weil man ja keinen beobachteten Innenminister da dem vertrauen kann und solche Spielchen. Also wirklich absurd hoch 10. Der Wählerwille würde damit völlig konterkariert werden. Aber ich bin da trotzdem entspannt, weil es ja dem Rest der Republik zeigen würde, wie wenig die noch mit Demokratie am Hut haben. Mhm. Und deswegen werden wir sehen, wir bereiten uns darauf vor. Wir versuchen, wie gesagt, das abzufedern. Aber ich weiß nicht, was nach dem 7. September kommt. Aber ich will es einfach auf ein Minimum reduzieren. Und deswegen bin ich ja so stolz und dankbar auf diese Mannschaft, die diesen Weg mit mir gemeinsam geht.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich meine, wenn Sie wirklich es schaffen würden, Ministerpräsident zu werden, dann wird natürlich die Presse Ihnen so auf die Finger schauen. Ne? Also es wäre halt einfach... Da müsste man ständig aufpassen.
Aber da habe ich schon eine Antwort von. Also ich würde, ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf, ich würde diese Regierungsarbeit nicht anders machen, als ich jetzt meine Arbeit mache. Meine Arbeit jetzt besteht aus einer maximalen Transparenz. Hm. Das heißt, wenn mir irgendwas auffällt, irgendeine Sauerei im Parlament oder auch in meinem Wahlkreis oder wie auch immer, dann mache ich dazu einfach ein Video oder kommuniziere das auf eigenen Kanälen. Wer das nicht sehen will, muss es nicht sehen. Aber jemand, der gerne Hintergrundinformationen haben möchte, der kann sich einen eigenen Eindruck machen. Hm. Und sowas wird es später auch geben. Mir gibt es halt einen direkten Draht aus der Staatskanzlei, wo ich sage, liebe Freunde, ich wollte gerade das und das machen und das ist passiert. Es war möglich aus dem Grund oder es war nicht möglich. Das hat jetzt die und die Auswirkungen. Einfach mehr Hintergründe auch von Regierungshandeln. Ich finde, Regieren passiert aktuell immer hinter verschlossenen Türen und viele wissen gar nicht, was da für Prozesse dahinter stehen. Und diese Transparenz möchte ich auch nach einer erfolgreichen Wahl tagtäglich herstellen, damit wir auch unter einer AfD geführten Regierung immer eine vollständige Transparenz haben und sich jeder einfach einen eigenen Eindruck machen kann.
Wie hoch sehen Sie die Chance, dass, sagen wir mal, die Ergebnisse, jetzt die letzte Umfrage war AfD 40%, CDU 26, SPD 6, Linke 11 und BSW 6, wenn die sich alle zusammentun würden, um sie zu verhindern? Also wir hätten ja wirklich ein Konstrukt von Parteien, die nicht zusammengehören, ne? Also SPD, BSW, Linke und doch die CDU. Und die sagen würden hier, wir müssen die Demokratie verteidigen, wir machen die Brandmauer, wir machen ein Regenbogenbündnis. Mhm. Ja. Was wäre dann? Dann wäre der Plan ja, Ministerpräsident zu werden, erstmal vorbei, oder?
Erstmal muss man dazu sagen, dass wir genau das ja so schon seit mindestens 10 Jahren haben. Also es gibt ja nur noch in diesem Land, das ist zumindest mein Eindruck im Parlament, nur noch 2 Parteien, wir und alle anderen, weil das ist parlamentarischer Alltag. Mhm. Wir bringen irgendwas ein, teilweise Positionen der anderen und sie stimmen gegen ihre eigenen Positionen.
Wegen Kontaktschuld,
Das ist völlig absurd und alle spielen ja leider mit. Also auch in das BSW wurden ja große Hoffnungen gesetzt. Schauen Sie nach Brandenburg, was da passiert ist. Schauen Sie nach Thüringen, alles mitgespielt für die Macht. Mhm. Ich sehe es noch nicht, dass die alle bei uns auch reinkommen in den Landtag. Also wir reden ja hier über wirklich nur noch 1% an der 5%-Hürde. Und es gibt ja auch Optionen, dass wir ein 3-Parteien-Parlament haben könnten. AfD, CDU und die Linke. Weil wenn die SPD und die BSW jeweils noch 1% abrauschen, dann haben wir 3 Parteien im Parlament. Bin ich mal gespannt auf das Bündnis. Also ich würde mit Ihnen eine Wette jetzt schon eingehen, wenn dieses Szenario eintreten würde, hätten wir die erste schwarz-dunkelrote Regierung in Sachsen-Anhalt. Weil die Zusammenarbeit zwischen CDU und Linken ist bei uns so offensichtlich wie kaum sonst. Die bereiten sich so offensiv darauf vor. In jedem Interview wird die Tür offen gehalten zu den Linken. Und das ist schon sehr klar, was die vorbereiten halt schon. Sie wissen, sie brauchen irgendwann die Linken, wenn sie gegen uns was machen wollen. Und das wäre aber für Deutschland, insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung, natürlich nochmal der Durchstoß. Katastrophe, wenn ich an Enteignung denke, was da ganz klar kommuniziert wird. Völlig wahnsinnig. Schauen Sie nach Berlin. Noch ein Grund mehr, AfD zu wählen, um genau das zu verhindern übrigens. Aber deswegen brauchen wir ja diese 45% plus X. Ich brauche eine stabile Mehrheit. Gut, dann wurschteln die sich da was zurecht. Ich weiß nicht, das wäre halt schlecht fürs Land. Was soll ich machen? Aber deswegen kämpfe ich ja jeden Tag politisch dafür, dass wir über diese 45% plus X kommen. Weil das hat unser Land einfach nicht verdient. Und das wäre natürlich der absolute Durchstoß, wie gesagt, muss ich nochmal wiederholen, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die gesellschaftliche damit sowieso.
Ja. Ich meine, wenn es die Brandmauer nicht geben würde, dann müsste die AfD ja die Brandmauer eigentlich erfinden, weil ich glaube, keinen besseren Wahlhelfer hätten sie sich ausdenken können als die Brandmauer, oder?
Die Brandmauer ist ein Konstrukt, was in den Köpfen in Berlin vielleicht funktioniert und manchmal noch auf Landesebene. Aber ich sage Ihnen, in den Kommunen zum Beispiel spielt die Brandmauer keine Rolle teilweise, ja, weil das einfach eine Lebensrealität da ist. Wir haben Anträge bei uns ohne Ende schon mit Stimmen der CDU durchbekommen. Also ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Ich bin auch im Stadtrat in Tangermünde bei mir, meine Heimat. Und mein Antrag war eine Arbeitspflicht für Asylbewerber. Das heißt, die werden halt geholt und machen Grünflächenpflege oder poolen diese Aufkleber überall ab an den Straßenlaternen bei uns. Das ist ein Riesenthema. Oder helfen einfach irgendwie mit im Alltag. Und dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Einstimmig. Sogar die, ich glaube, einer von der SPD und einer von den Linken haben sich enthalten. Das zählt ja dann nicht, aber alle anderen haben zugestimmt. Über alle Parteien hinweg. Und das zeigt an der Lebensrealität vor Ort in den Kommunen, da spielt die Brandmauer nicht immer eine Rolle. Wir haben im Jerichoer Land haben wir mit den Stimmen der CDU einen Beflaggungsantrag durchbekommen. Das heißt, dass öffentliche Gebäude mit der Deutschlandflagge beflaggt werden müssen. Auch, wie gesagt, mit der CDU durchbekommen. Und man sieht, auf kommunaler Ebene schämen sich auch oft mal CDU-Politiker für das, was da auf Landesebene oder auch vor allem auf Bundesebene passiert. Ich meine, diese ganz gebrochenen Versprechen von Friedrich Merz haben mir da nochmal wirklich Öl ins Feuer gegossen. Viele verstehen das einfach nicht und oder möchten das gar nicht unterstützen. Und was mir aufgefallen ist, vielen ist es inzwischen auch einfach egal, dass die einfach sagen, ja, was sollen sie denn machen? Ich stimme doch nicht hier gegen den Wählerwillen und dann sollen sie mich rausschmeißen. Und deswegen scheitert auch so ein bisschen diese ideologische Brandmauer an der Lebensrealität in den Kommunen. Und das ist gut.
Glauben Sie, dass die Brandmauer irgendwann eingerissen wird oder dass sie dann irgendwann mal ad acta gelegt wird?
Ja. Und zwar, wenn wir wirklich 45% plus X bekommen sollten, denke ich, wird ein Ruck auch durch andere Bundesländer in diesem Land gehen. Ich meine, was will man denn da machen? Will man dann immer noch sagen, die haben nichts verstanden oder wir müssen das verhindern, wir müssen die Demokratie retten? So ein Blödsinn. Ich meine, wie abgehoben kann man sein? Das ist die Demokratie. Und da muss man sie auch irgendwann mal akzeptieren. Und ich meine, wenn andere Bundesländer dann nicht die gleichen Wege gehen wollen, muss sich irgendwann mal eine CDU selbst fragen, welchen Weg sie denn eigentlich gehen will. Aber diese Frage muss die CDU für sich beantworten. Ich würde mir wünschen, dass wir überall diese 40-45% natürlich in allen Bundesländern bekommen, damit wir auch genau das endlich mal liefern können, was wir ja politisch hier vorhaben und dass wir ja zeigen können, wie könnte es anders sein und was könnten wir für ein schönes Land haben. Mhm. Aber diese Frage, die müssen sich andere Parteien selber stellen. Das ist nicht unsere Verantwortung und ehrlich gesagt will ich auch mich gar nicht zu doll davon ablenken lassen. Das müssen die für sich beantworten. Ich möchte unseren Kurs gehen, meinen Kurs gehen und auch nicht den Fokus verlieren. Weil umso mehr ich mich mit anderen Parteien beschäftige, umso weniger Fokus habe ich auf unsere eigene Politik und den will ich nicht verlieren.
Ja. Würden Sie sagen, dass die drei Probleme oder die drei Sachen, die Sie umsetzen würden bei Ihrer ersten Amtshandlung als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, dass es auch die drei größten Probleme der Bundesrepublik sind oder sind da noch andere Sachen? Also wir hatten über Migration gesprochen, wir haben über Bildung gesprochen. Würden Sie auf Bundesebene noch andere Probleme sehen, die wir dringend angehen müssen?
Ja, natürlich. Also auf Bundesebene ist es trotzdem in Meinung auch das Thema der Migration auf der Nummer eins. Auf der einen Seite, weil wir halt das Thema Stadtbild, ja, schauen Sie sich an, wir verlieren einfach ein Stück weit unsere eigene Identität, Kultur und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Auf der anderen Seite aber dieses ganze Finanzielle, das ist ja auf Bundesebene noch schlimmer. Wenn ich sehe, Thema Bürgergeld, das ist ein Riesenposten mittlerweile im Haushalt, die Hälfte keine deutschen Staatsbürger, auch sowas gibt es nirgendwo auf der Welt. Alles Geld, was uns fehlt, alles Geld, was uns selbst vorenthalten wird. Deswegen Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei, auch da natürlich die Desinformation, die ist Ursache, dass es alles so ist, wie es ist. Leuten werden Informationen vorenthalten. Bildung auch, aber auf Bundesebene würde ich ganz klar auch noch die Energiepolitik ganz weit vorne anführen. Energie ist Rohstoff. Wir brauchen einfach günstige Energie, um wettbewerbsfähig zu sein. Und schauen sich die Unternehmen an. Die gehen in die ganze Welt, die gehen in andere Länder, weil sie sagen, ihr gebt mir keine guten Rahmenbedingungen, ich hau einfach ab. Ich verstehe diese Unternehmen, aber wir brauchen doch endlich mal einen Weg, um dagegen zu steuern. Und da ist günstige Energie ein Punkt. Und ich würde Energie fast mittlerweile gemeinsam denken, auch mit Außenpolitik, mit Diplomatie. Warum sind wir in dieser Situation? Weil wir ideologische Außenpolitik haben, weil wir Mauern hochziehen, die nicht sein müssten. Ich möchte einen guten Kontakt nach Russland, in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach China von mir aus. Ich möchte gute diplomatische Beziehungen zu allen Ländern dieser Welt, aber immer unter der Maßgabe, die eigenen deutschen Interessen in den Mittelpunkt zu rücken, die eigene Souveränität zu stärken. Und dazu brauchen wir diese guten diplomatischen Beziehungen. Und da muss ich aber sagen, macht unsere Bundestagsfraktion und auch die entsprechenden Sprecher eine sehr gute Arbeit. Genau diesen Weg gehen wir ja. Wir sprechen mit allen, aber immer eigene Interessen in den Mittelpunkt rücken. Und dann könnten wir auch diese Energiepolitik natürlich wieder in den Griff bekommen, unabhängig von der eigenen ideologischen Ausrichtung, aber auch günstige Energie wieder zu importieren, Rohstoffe zu importieren und auch wieder ein vernünftiges Verhältnis mit Russland herbeizuführen.
Sie haben ja wahrscheinlich auch viel mit Unternehmern zu tun oder viele kommen auch auf Sie zu aus Sachsen-Anhalt. Was sind denn Ihre größten Probleme, Sorgen, Wünsche?
Genau das eigentlich. Also
Energie.
Nee, ich würde es eher subsumieren unter dem Begriff, dass der Leistungsgedanken auch verloren geht. Also Unternehmer sagen mir vor allem, wozu soll ich denn hier 50, 60, 70 Stunden die Woche teilweise arbeiten gehen, wenn ihr mir das Leben schwer macht, wenn ich woanders in anderen Ländern mit dem gleichen Einsatz viel mehr hätte, weil ich weniger Steuern zahle, weil mir die Rahmenbedingungen einfach gemacht werden. Ich finde keine Leute mehr, die sagen mir im Bewerbungsgespräch, was, wenn ich das jetzt hier mache, habe ich ja 200, 300 Euro mehr, als wenn ich Bürgergeld beziehe. Dann bleibe ich doch lieber zu Hause und mache am Wochenende ein bisschen was nebenbei. Das sagen wir Unternehmer, das ist einfach die Lebensrealität und das muss man so aussprechen. Und da ist in Meinung auch die Politik gefragt, die Rahmenbedingungen hier einfach wieder leistungsgerecht zu machen. Ich möchte einfach endlich mal wieder unterscheiden, und das ist auch wichtig, zwischen denen, die wirklich Hilfe brauchen, weil sie krank sind, weil sie einen Unfall hatten, weil sie wirklich eingeschränkt sind und keiner Arbeit nachgehen können. Diesen Menschen müssten wir in Meinung auch noch mehr helfen als jetzt. Und zwischen den sehr vielen, die dieses System einfach missbrauchen, die sich die Krankenscheine holen und dann einfach sagen, ich gehe nicht zu den Vorstellungsterminen, ich kriege doch das Geld sowieso. Und die ganz bewusst sagen, ich habe keine Lust, irgendwas zu machen. Und da müssen wir auch, unabhängig übrigens von der Staatsbürgerschaft, die Hähne abdrehen, weil der Leistungsgedanke muss wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Jemand, der etwas machen möchte, muss einfach immer viel, viel mehr Geld in der Tasche haben, als jemand, der dem Staat ins Gesicht sagt, ich habe keine Lust, was zu machen.
Ja, Leistung muss belohnt werden.
Und das ist eins der größten Probleme, was Unternehmer haben. Das wollen die Linken immer nicht wahrhaben. Die sagen, das ist alles Blödsinn, aber das ist die Stimmung aus der Wirtschaft, vor allem aber aus dem Mittelstand, also das sind vielleicht nicht unbedingt immer riesengroße Konzerne, gerade bei uns in Sachsen-Anhalt, das ist halt Handwerk, das ist Mittelstand, das sind Gastronomen, das sind Spediteure, das ist halt bei uns das Rückgrat der Wirtschaft und die sagen genau das. Und natürlich Energiepreise sowieso, das ist dann eher natürlich ein Thema bei energieintensiven Unternehmen oder auch bei Industrie, Automobilzulieferer, Ideologie ist da auch wieder ein großes Thema und deswegen würde ich das, was Wirtschaft braucht, unter dem Begriff der Freiheit subsumieren. Ein Unternehmen weiß selbst am besten, was das Richtige für ein Unternehmen selbst ist. Und deswegen möchte ich die Freiheit und den Leistungsgedanken und auch die Belohnung, dass derjenige etwas davon hat, was er leistet, wieder zurückgeben.
Ja. Glauben Sie denn, wenn Sie zuerst Ministerpräsident werden würden, der AfD, glauben Sie, dass Alice Weidel die erste AfD-Kanzlerin wird?
Wenn ich das werde, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das zu unterstützen. Ich schätze sie sehr. Sie ist eine sehr, sehr, sehr gute Politikerin. Ich bin auch dankbar und stolz, dass wir sie an unserer Spitze haben. Und das wäre mir eine große Ehre, einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir die erste AfD-geführte Bundesregierung auch unter einer Führung von Alice Weidel in Zukunft, spätestens natürlich 2029 dann, vielleicht sogar eher, wer weiß das schon, möglich machen können.
Übrigens, ich habe mit Alice Weidel auch ein Interview geführt, sehr, sehr sehenswert, das findet ihr hier oben oder unten in den Shownotes, kann ich nur empfehlen, war wirklich sehr spannend, ein ganz anderes Bild mal von ihr. Ja, das Ganze könnte natürlich durchkreuzt werden durch ein Verbotsverfahren der AfD, das ja auch immer wieder in den Medien kommt und auch durch verschiedene Herrn Wanderwitz und so weiter vorangebracht wird. Wie stehen Sie dazu? Gibt es da Sorge intern in der Partei oder juristisch gesehen eher uninteressant? Weil, also ich hatte zum Beispiel mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes gesprochen, Hans-Jürgen Papier. Und er sagt zum Beispiel, er sieht da gar keine Chancen. Ne? Andere sehen es natürlich anders vielleicht. Aber wie ist da die Stimmung in der Partei? Macht man sich Gedanken und Sorgen? Und was halten Sie für möglich?
Ich muss da zwischen einer theoretischen und einer praktischen Perspektive kurz unterscheiden. Also die theoretische Perspektive, da gebe ich ihm völlig recht, dem Herrn, die ist sehr, sehr anspruchsvoll und sehr schwierig und sehr kompliziert. Also ein Parteiverbotsverfahren erstmal anzustrengen und dann auch vielleicht sogar noch zum Erfolg zu führen, ist theoretisch zumindest sehr, sehr schwer und eigentlich fast undenkbar, muss man sagen. Praktisch allerdings muss ich sagen, ich hätte es 2018 nicht für möglich gehalten, dass ich auf einem Weihnachtsmarkt einen Glühwein nur kaufen kann, wenn ich einen Impfnachweis an meinem Handgelenk habe. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass wir hier wieder irgendwelche Rüstungsgüter Richtung Osten schicken. Und ich hätte es auch nicht möglich gehalten, dass vor der Wahl eines Bundeskanzlers die Schuldenbremse versprochen wird und nach der Wahl das größte Schuldenpaket in der Geschichte dieses Landes aufgenommen wird. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Was ich damit sagen will, ist, wenn es darum geht, wieder irgendwelche verrückten Sachen zu machen, die wir alle für undenkbar hielten, dann ist Deutschland aktuell schon ein Land, wo ich sagen würde, da wird alles möglich gemacht, was wir eigentlich für undenkbar hielten. Und deswegen kann man nichts ausschließen. Es liegt aber unterm Strich einfach an uns selbst. Lassen wir sowas zu? Lassen wir da unsere Demokratie gefährden? Ist es demokratisch, die in Umfragen stärkste Kraft verbieten zu wollen, überhaupt erstmal die Idee zu äußern? Insbesondere, wenn ich hier einzelne Bundesländer habe, jenseits der 40%, ist das demokratisch? Ist es in Meinung überhaupt nicht? Es ist einfach nur anmaßend. Es ist undemokratisch. Ist es machtbesoffen, dass man aus einer Gewohnheitsperspektive anderen vorschreiben will, wer hier demokratischer Akteur ist und wer nicht? Und deswegen bin ich also dankbar und stolz, dass wir diesen demokratischen Gedanken auch als AfD wirklich in unser DNA tragen. Thema Volksentscheide war bei uns auch immer ein wichtiges Thema. Ich glaube, wenn wir das gehabt hätten, wäre uns viel Leid auch in der Geschichte erspart geblieben. Und demzufolge vertraue ich einfach auf die Demokratie und vertraue insbesondere auf diejenigen, die Demokratie leben, nämlich die Bürger, die Wähler, die Deutschen, dass sie sich dagegen an der Wahl ohne zur Wehr setzen.
Gibt es denn Punkte, die Sie kritisch in der oder an der AfD sehen? Also wo Sie sagen würden, oh mein Gott, da müssen wir jetzt mal ein bisschen was machen oder?
Ja, selbstverständlich, wir sind nicht perfekt. Ich bin ja auch nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Das wäre unmöglich, das wäre eine Utopie. Wir sind ein Querschnitt dieser Gesellschaft. Bei uns machen so viele tolle Leute mit aus allen Bereichen dieser Gesellschaft, die halt nicht als Berufspolitiker vom Himmel gefallen sind, die nicht den Klassiker gemacht haben, diesen Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, sondern die halt aus der Wertschöpfung in die Politik gegangen sind. Das ist nun mal halt ein Querschnitt der Gesellschaft und der Querschnitt der Gesellschaft ist nun mal menschlich und wo Menschen sind, passieren Fehler, passieren auch Dinge, die nicht optimal laufen. Das ist immer so. Was ich schade finde, dafür kann aber die AfD nichts, ist, dass man einfach nie so richtig weiß, ist das jetzt wirklich eine menschliche Komponente oder ist das vielleicht auch manchmal kein Zufall, dass das so ist. Also, dass wir ja auch zum Beispiel mit einigen Kräften unterwandert wurden, das ist kein Geheimnis, das ist offen bekannt, V-Leute, dass wir vielleicht auch ganz bewusst in einigen Bereichen in diese Richtung gebracht wurden. Das ist historisch immer so gewesen, das kann immer so sein. Und gerade wir im Osten haben ja aufgrund dieser Stasi-Erfahrung da nochmal einen besonders sensiblen Blick drauf. Und deswegen ist es immer sehr schwer abzugrenzen, wann war das jetzt wirklich mal eine menschliche Komponente und wann war es auch vielleicht ganz bewusst kein Zufall, um dieses Gefühl nach außen zu suggerieren und zu sagen, guck mal, da haben die jetzt den und den Fehler gemacht. Dabei war das vielleicht gar nicht unsere Verantwortung, sondern es wurde ganz bewusst so in diese Richtung gebracht. Und gerade nach der Potsdamer Kaffeerunde, muss ich sagen, ist mir bewusst geworden, dass Zufälle nicht immer Zufälle sind. Und das ist ja auch eine Situation, gegen die wir uns zur Wehr setzen, wo wir halt trennen zwischen denjenigen, wo das natürlich auch passieren könnte, wo man sich vorschützen muss unbedingt, wo man es aber nicht immer kann.
Aber haben Sie schon V-Männer identifiziert innerhalb der Partei?
Das kann man nicht machen, das ist immer sehr schwer, das ist ja nie nachweisbar. Aber
Sie glauben, es findet eine Unterwanderung statt, um dann praktisch die AfD öffentlich zu diskreditieren mit vielleicht komischen Aussagen oder vielleicht
auch mit Aktionen? 100%. Erstmal war es ja immer in der Vergangenheit so, auch bei anderen Parteien. Und es wurde ja auch selbst bei diesem Gutachten da jetzt, warum wir angeblich vom Verfassungsschutz überwacht wurden, später deutlich, dass einige Zitate von denen, die da gebracht werden, von V-Leuten stammen. Das hat eine Journalistin, ich glaube von T-Online selbst, auch mal kommuniziert in einer Talkshow. Und man sieht, das ist kein Geheimnis mehr. Das ist in Deutschland meines Wissens nach auch relativ einzigartig. Also ich habe mit den FPÖ-Kollegen darüber gesprochen, die haben gesagt, das wäre da undenkbar, sowas gibt's da nicht. Dass ja quasi eine politisch gesteuerte Behörde ganz bewusst so auch eingreift. Wie auch immer sie eingreift, muss man dazu sagen. Und ob es durch die Überwachung ist, durch V-Leute oder auch durch eine Zuschreibung, durch diese Gutachten, das sind ja politisch gesteuerte Prozesse, die da passieren. Warum ich aber trotzdem da relativ optimistisch bin, ist einfach, dass die Lebensrealität zeigt, viele durchschauen das mittlerweile, viele können auch eins zu eins zusammenzählen und erkennen, was da passiert. Und für mich ist nur eins wichtig, dass wir uns auch davon nicht vom Kurs ablenken lassen. Die AfD steht geschlossen zusammen, das haben auch Abende wie gestern Abend gezeigt, über die Ländergrenzen hinweg. Wir halten zusammen in den Landesverbänden, weil wir alle ein gemeinsames Ziel haben und wir lassen uns da einfach nicht auseinander dividieren.
Werden Sie denn auch überwacht und abgehört?
Das weiß kein Mensch. Wahrscheinlich schon, vielleicht.
Man kann ja eine Anfrage stellen, glaube ich. Ne?
Also das ist bei Parlamentariern immer ein bisschen anders.
Ah, okay. Also haben Sie keine Immunität?
Nee. Ich glaube, ich habe eine Indemnität, habe ich. Okay. Aber das ist ein Unterschied nochmal im Landtag. Das ist unterschiedlich in den Landtagen. Bundestag ist nochmal anders. Aber ich habe auch nichts zu verbergen. Ich meine, mein Gott, ich bin Demokrat. Ich sag frei raus, was ich denke.
Aber es wäre schon krass, wenn jetzt irgendwie bis ins Schlafzimmer abgehört wird und weiter.
Also ja, vor allem, wenn es ins Private geht, finde ich es unmöglich. Mhm. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte, dass jeder frei hier seine Meinung äußern kann, ohne Angst zu haben, hier auch im Privaten überwacht und beschattet zu werden, bespitzelt zu werden.
Aber denken Sie, Sie werden überwacht?
Man muss immer davon ausgehen. Ich glaube nicht, dass hier, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass hier alles dem Zufall überlassen wird. Deswegen muss man sich einfach darauf vorbereiten. Aber wissen Sie, bei diesem Thema schließe ich immer mit einem Zitat eines Altmerkers. Ich bin selbst auch Altmerker, der kommt aus Schönhausen. Den Satz bringe ich immer und immer wieder. Otto von Bismarck, der hat gesagt, ein Gedanke, der richtig ist, der kann auf Dauer einfach nicht niedergelogen werden. Und dann sollen sie es probieren, dann sollen sie es machen mit ihren komischen Spielchen. Ich bin einfach der Meinung, die Wahrheit wird unterm Strich gewinnen. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns davon nicht einschüchtern lassen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir unseren Kurs einfach selbstbewusst weitergehen.
Hm. Was würde denn Ihre Frau sagen, was ihre Schwächen sind?
Ich bin sehr ungeduldig. Also ich möchte, dass, wenn ich irgendwas angehe, dass es schnell passiert. Ich will nichts auf eine lange Bank schieben. Und das ist gerade im politischen Kontext nicht immer einfach, weil Entscheidungen reifen müssen. Sie müssen wohl überlegt sein. Das habe ich schon gelernt. Und dass man natürlich nicht immer alles übers Knie brechen darf. Trotzdem muss man manchmal schnell und situativ entscheiden. Aber gut, das ist einfach eine Charaktereigenschaft bei mir. Dann ist es nicht so schön, dass ich natürlich nicht so oft vielleicht auch aktuell zu Hause bin, wie sie sich es wünschen würde. Das gehört aber dazu. Ich versuche trotzdem aber, diesen Ausgleich zu schaffen. Das ist auch für mich eine sehr große Motivation, zu Hause Kraft zu tanken und auch wieder genau diese Zeit sich selbst zu nehmen, auch der Familie zu geben. Das ist einfach wichtig, damit man die Batterien auflädt und damit man auch wieder Power bringen kann. Weil es nützt ja nichts, wenn das schnell ausbrennt. Wir laufen hier alle gemeinsam kein Sprint, sondern ein Marathon.
Ja. Und was würden Sie sagen, was sind Ihre Schwächen oder wo sagen Sie da, das ist eine dunkle Seite an mir oder da muss ich an mir arbeiten oder
von mir selbst?
Ja. Man kennt sich ja selber am besten. Ne? Also, man weiß ja, was.
Das ist eigentlich eine Stärke, die auch eine Schwäche ist. Und das ist mir halt schon mehrfach im Leben selbst auf die Füße gefallen. Und deswegen würde ich es fast als Schwäche adaptieren, dass ich halt immer dieses positive, optimistische bei jedem Menschen erstmal grundsätzlich voraussetze. Das ist traurig, ich muss es aber so aussprechen, weil dieses Vertrauen und auch diesen Vertrauensvorschuss, der wurde schon missbraucht, beispielsweise von journalistischer Seite, das muss ich ganz klar hier so einmal kundtun. Also ich habe immer gedacht, gut, du gibst erstmal jedem grundsätzlich eine Chance und dann guckst du mal, was daraus wird. Und dieses Vertrauen wurde so oft missbraucht, früher aber auch im geschäftlichen Alltag. Also ich bin auch so ein Freund von so einem hanseatischen Handschlag. Ich finde, wenn man sich einen Handschlag auf irgendwas gibt, unabhängig ob es privat ist, politisch oder geschäftlich, sollte man sich einfach dran halten. Das stirbt leider aus und das ist sehr traurig. Und ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass das wieder in diese Richtung geht. Und diese Eigenschaft will ich einfach trotzdem nicht verlieren, auch wenn ich weiß, das ist vielleicht manchmal eine Schwäche. Aber unterm Strich sehe ich das doch schon als positive Eigenschaft, die ich einfach nicht verlieren möchte.
Was glauben Sie, wie können wir denn diesen vergifteten Diskurs, den wir momentan haben, und wie kann man denn auch Brücken bauen mit Leuten, die vielleicht anders denken oder auch mit anderen Parteien? Ich meine, die Gesellschaft ist sehr gespalten. Mhm. Corona, Ukraine, Klimawandel, Energiewende etc. pp. Es gibt immer die Lagerbildung, es gibt nur noch schwarz oder weiß. Was würden Sie denn als Ministerpräsident, als Mensch, aber vielleicht auch als Politiker der AfD machen, um diesen Diskurs oder vielleicht diese Brücke wieder zu bauen und diese toxische Situation zu bereinigen?
Da muss ich sogar erstmal menschlich antworten, weil ja, Sie haben ja gerade gesagt, es geht eigentlich alles um Politik. Und das ist schon mal der erste Punkt. Warum muss sich unser ganzer Alltag inzwischen, das ist irgendwie seit 2014 so, habe ich das Gefühl, 2015, warum muss man immer gleich ausloten, wie jemand politisch eingestellt ist, wie er das politische Thema sieht oder dass man teilweise sogar Dialoge einstellt, wenn sich rauskristallisiert, Mensch, der ist bei der und der Partei, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist bedauerlich. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis, es gibt ein paar wenige, die politisch anders drauf sind. Aber wir trennen dieses Thema einfach, weil es andere Gemeinsamkeiten gibt, die uns eint. Ich muss aber dazu sagen, dass der ein oder andere, der vielleicht vor 5 Jahren noch politisch ganz woanders stand, inzwischen auch eine Erkenntnis hatte und sagt, Mensch, vielleicht hast du doch nicht so Unrecht gehabt. Das passiert auch. Aber ich will einfach erstmal niemandem vorschreiben, wie er politisch irgendwie zu agieren hat. Und es gibt einfach viel zu viel andere schöne Sachen im Leben, die uns alle auch als Deutsche miteinander verbindet. Und wo wir uns nicht immer gleich politisch spalten lassen sollten. Wir haben alle eine gemeinsame Geschichte, wir haben alle eine gemeinsame Kultur, wir haben alle eine gemeinsame Heimat. Und man muss einfach viel mehr miteinander wieder zuhören. Man muss auch nicht immer alles persönlich nehmen. Ich meine, wenn mal jemand eine politische Meinung hat, dann ist es so. Muss ich doch nicht jedes Mal für mich adaptieren, dass es gegen mich gerichtet ist oder sowas. Also das gehört schon zur Toleranz dazu. Einfach ein gewisses Fell wachsen lassen, manchmal Dinge nicht einfach persönlich nehmen, an sich abperlen lassen auch mal und nicht immer überlegen, was trennt uns, sondern was eint uns auch. Weil wir haben ja auch irgendwo alle, unabhängig von der politischen Couleur, schon eine Verantwortung auch für dieses Land. Und alle politischen Entscheidungen müssen wir auch alle ausbaden. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir einfach mehr Akzeptanz auch unterschiedlichen politischen Meinungen gegenüber einräumen und uns untereinander zuhören. Und dann muss einfach das beste Argument politisch gewinnen. Und wenn man sich gar nicht einigen kann, dann lässt man das Thema einfach und dann trinkt man einfach gemeinsam Bier miteinander und dann passt das wieder.
Sollte so sein eigentlich, ja. Gab es denn irgendeine Kritik, die Sie verletzt hat? Weil ich meine, Sie kriegen ja relativ viel auch Shitstorms und Schmähkritik und so weiter. Gab es da auch einen Moment, weil Sie müssen natürlich jetzt irgendwie ein bisschen eine Rüstung aufbauen, aber gab es was, wo Sie wirklich gesagt haben, Mensch, das ist jetzt aber, das trifft mich.
Ja, also was mich wirklich menschlich jedes Mal, schon an gewisse Punkte bringt, ist, wenn es Fake News sind, also wenn es einfach nicht stimmt. Weil das genau diesen inneren Glauben in mir durcheinander bringt, wenn ich sage, wieso macht man sowas? Warum reißt man Sachen aus dem Kontext? Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das hat man jetzt probiert bei so einem Spaziergang mit einem Weltjournalisten, da wurde halt eine Passage rausgegriffen, da geht es um deutsche Geschichte wieder, die völlig absurd wirklich aus dem Zusammenhang gerissen wurde, was ganz bewusst gemacht wurde, um etwas zu simulieren, irgendwie hervorzurufen, was einfach hinterlistig war. Man muss es ganz ehrlich so sagen. Das gleiche damals mit Potsdam. Dass einfach Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden, zugeschrieben werden, die einfach nicht passiert sind. Oder dass man sie komplett falsch darstellt. Und diese Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, die finde ich persönlich einfach unmöglich. Und das finde ich, das ist das, was ich meine unter der Gürtellinie. Anders politische Fehler, wenn ich mal einen Fehler mache oder sowas, oder wenn ich was Falsches gesagt habe, das ist meine eigene Verantwortung. Daran muss ich arbeiten, daraus versuche ich dann auch zu lernen, aber das ist jetzt kein Ding, was mich jetzt an so ein irgendwie ans Limit bringen würde oder so, weil das gehört einfach im Leben dazu. Man muss ja einfach auch besser werden, man muss sich ja selbst verbessern. Aber dieses Hinterlistige, das finde ich schon unmöglich, ist jetzt aber auch nichts, was mich vom Wege abbringen würde, weil das ist sehr wichtig. Viele fragen mich auch, hast du Angst? Angst ist in meiner Meinung ein ganz schlechter Begleiter, weil es einfach emotional einen durcheinander bringt und auch den Fokus verlieren lässt. Man sollte einfach Respekt haben, finde ich, allen Akteuren gegenüber, sowohl politischen Gegnern als auch natürlich den eigenen Leuten immer gegenüber. Respekt ist wahnsinnig wichtig. Ausdauer müssen wir mitbringen und auch eine gewisse Grunderkenntnis, dass man einfach nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen sollte und sich einfach immer selbst reflektieren sollte, um halt einfach diesen Fokus nicht zu verlieren.
Okay. Ich habe natürlich auch in der Community gefragt nach Fragen. Da kam zum Beispiel eine Frage, hat die AfD vor, die Demokratie in eine Diktatur umzubauen?
Das ist so ein Schwachsinn. Also ich meine, demokratischer als die AfD geht's ja kaum, weil Volksentscheide, muss ich ja nochmal sagen, ist das demokratischste
System überhaupt. Siehe Schweiz,
ja. Überhaupt, ja. Und man muss die Leute einfach gerne mitnehmen. Ich finde das nicht nur wichtig, um sich auch selbst gegenüber Fehlentscheidungen manchmal zu schützen, sondern auch um wieder Politik auch interessant zu machen. Ich meine, da geht es nicht darum, soll jetzt das Dach in der und der Farbe gedeckt werden. Das sind Kleinigkeiten. Das kann man vielleicht auf kommunaler Ebene, kann man sowas auch mal machen mit einer Bürgerbefragung. Wollen wir die Straße jetzt da lang machen oder da lang? Wenn das die Leute vor Ort interessiert, warum nicht? Warum kann man die Leute nicht mal fragen? Aber auf Bundesebene sind schon Fragen des moralischen Spiegels. In meinen Augen, wollen wir jetzt einen Kriegskurs hier einschlagen oder nicht? Wollen wir eine neue Währung einführen oder nicht? Wollen wir die Grenzen öffnen oder nicht? Ja. Ich glaube, wenn wir bei dem Thema Migration mal damals einen Volksentscheid gemacht hätten, ich glaube, der wäre anders ausgegangen
und ich auch,
unserem Land einiges an Schaden erspart geblieben.
Ja, wahrscheinlich, tatsächlich, ja. Der momentan amtierende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Herr Hassel von der CDU, wird zurücktreten. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Das sind diese politischen Spielchen, die man jetzt vor Wahlen macht, um doch nochmal irgendwie was zu machen. Also es zeigt eins, die CDU in Sachsen-Anhalt hat panische Angst irgendwie vor einem Wahlerfolg von uns. Ansonsten würden sie sowas nicht machen. Und es zeigt eins, wir können uns bei der CDU jetzt nicht mal mehr auf politische Versprechen nicht mehr verlassen. Das wissen wir schon, dass die Wahlversprechen alle brechen, das wissen wir. Aber dass sie jetzt auch Personalversprechen brechen innerhalb so kurzer Zeit, das ist was Neues. Weil man muss reflektieren, was ist passiert. Er hat 2021 seinen Wählern zumindest gegenüber versprochen. Er zieht das bis zum Ende der Legislatur als Ministerpräsident durch. Hat dieses Versprechen vor 4 Monaten nochmal wiederholt, als er nämlich seinen Nachfolger davor gestellt hat, hat gesagt, ich verspreche euch, ich bleibe bis zum letzten Tag, jetzt auf einmal nach 3-4 Monaten doch nicht mehr. Warum? Es ist halt ein taktisches Manöver, man versucht jetzt den anderen Kandidaten einfach bekannter zu machen dadurch und es wird gemunkelt, dass das aufgrund von Druck aus Berlin passiert ist, des Kanzlers, vermeintlich, sagt man, ich kann das nicht belegen, deswegen weiß ich es nicht. Oder kann es nicht verifizieren, aber das zeigt eins.
Also den Erbe vorzeitig einsetzen.
Genau.
Das heißt, der wo jetzt kommt, sein Nachfolger, wäre dann automatisch Interims-Ministerpräsident.
Wenn das alles so klappt, wie die sich das vorstellen, wird er zum Ministerpräsidenten gewählt, hat dann 8 Monate Amtsbonus, kann sich dann bekannter machen. Das ist so ein bisschen der Planleiter.
Das ist ja krass.
Das ist krass, ja. Und das hat
A. Hatten wir aber in Baden-Württemberg auch, glaube ich, mal mit Oettinger oder Mappus oder
so. Ja, genau. Ja? Ich glaube, in Sachsen war es auch so.
Das ist ja krass.
Eine vorzeitige Übergabe. Naja, aber das zeigt halt eins, ja. Personalspielchen, um den Wähler nochmal irgendwie zu täuschen, um
Angst,
irgendwie einen Vorspruch zu machen.
Also mich zeigt es einfach Verzweiflung.
Genau.
Und tatsächlich Angst vor der Opposition. Also ich finde sowas unlauter, wenn ich ehrlich bin.
Unlauter und ich meine, die Frage vorher war ja perfekt, Demokratie. Ja. Demokratie wäre jetzt eigentlich, ich treffe diese Entscheidung gemeinsam mit dem Wählervotum, dann sollen wir doch jetzt schon mal Neuwahl machen. Dann machen wir halt Landtagswahl nicht im September, machen wir sie jetzt im März oder im April, warum nicht? Ich bin bereit. Ja. Aber ich meine, wer legitimiert ihn denn jetzt? Das ist einfach nur eine riesengroße Show, um den Wählern wieder Sand in die Augen zu streuen. Aber ich meine, ich bin optimistisch, viele in Sachsen-Anhalt durchschauen dieses Spiel.
Wahnsinn. Okay, das ist natürlich echt krass. Mhm. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Aber direkte Demokratie würde ja vielleicht auch bedeuten, dass man die Leute mal fragt bezüglich, soll die AfD verboten werden? Und wenn die Mehrheit ja sagen würde, was wäre dann?
Naja, man muss ja unterscheiden zwischen Dingen, die uns alle angehen, und zwischen Rechtseingriffen. Also okay. Ein Parteiverbot ist ja eine juristische Frage. Ja. Ich meine, ich würde auch ungern, soll der und der jetzt einen Strafzettel bekommen, weil er bei Rot über Lampe gefahren ist, auch über einen Volksentscheid regeln. Das ist natürlich eine ganz andere Liga als ein Parteiverbot. Ja. Aber juristische Fragen, das ist ja etwas ganz anderes als diese gesellschaftlichen Fragen. Und das muss man schon unterscheiden.
Okay. Es gibt noch eine interessante Frage von X, habe ich dir bekommen. Wie sieht das steuerliche Konzept der AfD aus, differenziert nach Unternehmensvermögens, Einkommens- und Erbschaftssteuer? Generell, also Steuerthema ist ein Riesenthema. Wir haben die höchste Abgabenlast, immer mehr Steuern. Die Erbschaftssteuer soll jetzt auch von der SPD irgendwie reformiert werden, etc. pp. Gibt es da eine Tendenz? Haben Sie da irgendwie einen Plan, wohin die Reise gehen soll?
Das Steuerprogramm ist ja ein Bundesprogramm. Ich bin Landespolitiker und trotzdem finde ich das Steuerprogramm der AfD hervorragend, weil es im Prinzip allen hilft. Also erstmal kurz, weil gefragt, wenn ich das richtig verstanden habe, Unternehmen und Einkommen.
Ja, Unternehmensvermögens, Einkommens- und Erbschaftssteuer.
Also Unternehmenssteuern wollen wir einen einheitlichen Satz, 22% plus einen kommunalen Aufschlag. Das heißt, wir wollen alles vereinheitlichen, die ganzen Gewerbesteuer, dass es alles vereinheitlicht wird, 22%. Übrigens rechtsformunabhängig, das ist ja erstmal schon der erste Schritt. Im Moment gibt es so viele unterschiedliche Unternehmenssteuern, je nach Rechtsform. Warum? Eine Steuer für alle und dann kann eine Kommune nochmal 1-3% aufschlagen, bis maximal 25%. Dadurch gibt es einen kleinen Wettbewerb, aber dadurch wird es einfach wettbewerbsgleich. Und das ist eine große, gute Idee. Bei den Familien ist es ähnlich. Einkommensteuer, einheitlicher Satz, auch hier 22% plus nochmal individuelle Zuschläge bis maximal 25%. Warum ist das so gut? Die Presse unterstellt uns ja immer, wir wollen damit Reiche entlasten. Aber dabei lässt sie eins völlig weg, nämlich die viel höheren Grundfreibeträge. Wir reden hier von 15.000 Euro im AfD-Steuerprogramm plus 12.000 Euro für Kinder. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil wenn ich, und das ist übrigens der allertollste Punkt im AfD-Programm, finde ich zumindest, das Familiensplitting haben. Das heißt, dass ich die Freibeträge meiner Kinder auch auf die Familie einrechnen kann. Dann werden wirklich mal die entlastet, die aktuell auch die höchsten Abgaben hier haben. Der Mittelstand, sage ich mal. Wer sowieso ganz knapp oder ganz, ganz wenig verdient, bekommt sehr viel subventioniert aktuell. Schulessen zum Beispiel oder Klassenfahrten oder sowas. Aber wenn ich ein normales Einkommen habe, sage ich mal, mittleren Bereich, dann muss ich alles aus eigener Tasche zahlen. Das ist alles netto. Das heißt, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich Schulessen habe hier, was weiß ich, 80, 90 Euro, muss ich erstmal 130, 140 Euro brutto reinverdienen, um sowas zu finanzieren. Und wenn ich dieses Familiensplitting habe, dann kann ich die Freibeträge meiner Kinder nutzen und dann ist eine Familie mit 1, 2, 3, 4 Kindern auf einmal sehr, sehr steuerlich privilegiert und dann würde der Mittelstand entlastet werden und das wäre eigentlich eine Lösung für alle und ein ganz tolles Steuerkonzept und dieser einheitliche Satz, der würde sowieso vieles einfacher machen, er wäre deutlich fairer und er wäre auch international realistischer, weil wir bewegen uns hier in einer der höchsten Abgabenlasten der Welt und das ist einfach international ein riesengroßer Wettbewerbsnachteil.
Ja, ist es tatsächlich. Also wenn ich jetzt Migrant bin, irgendwie gut ausgebildet bin, eine Fachkraft sozusagen aus Indien und ich habe hier irgendwie 45% Abgabe ab knapp 60.000 Euro, ja, und mit 60.000 Euro kann ich keine großen Sprünge machen, also weder in Berlin noch in Stuttgart und ich gehe in die USA und zahle dann nur die Hälfte, dann weiß ich, wo ich hingehe. Dahingehend ist es tatsächlich ein Riesenpunkt.
Oder nach Dubai. Und ganz kurz noch zu den Fachkräften. Ein ganz wichtiger Satz. Sie sagen ja immer, Fachkräfte sind die Lösung. Und der aus Indien war gerade das beste Beispiel. Solche Leute machen einen Bogen um Deutschland. Ja. Die gehen nicht nach Deutschland. Die gehen USA, Vereinigte Arabische Emirate oder sonst wo auf der Welt, aber nicht dahin, wo sie die höchste Abgabenlast mit auf der ganzen Welt haben.
Ja, und wir haben ja auch ein demografisches Problem. Wir kriegen zu viele Kinder, werden immer älter. Und da war mein Vorschlag schon vor Jahren zu sagen, pro Kind ein Bonus auf die Einkommensteuer. Ne? Beim ersten Kind 10%, beim zweiten 20%, beim dritten 30%, beim vierten 40%. Das heißt, nach dem vierten Kind hätte ich dann 100% Einkommensteuerersparnis. Ja, da brauche ich nicht mal mehr Kindergeld. Da kann man das Kindergeld auch mal gleich streichen. Es sind gleich ein paar Milliarden eingespart. Und es würde die Menschen auch wieder dazu antreiben, eigentlich Kinder zu bekommen. Ja. Weil man das verbinden würde mit einem Steuerersparnis. Ich würde gerne mal reinschreiben, was du darüber denkst. Aber das würde ich sehr, sehr fair finden. Viele Menschen haben gerade Angst vor einem Krieg. Und wir haben ja eine Kriegsrhetorik, wie selten zuvor, habe ich so noch nie vernommen. Ja, also dass auf einmal auch sogar die Antikriegspartei, die Grünen, die Kriegstrommeln schlagen tatsächlich. Und wir haben zu viel Geld in die Ukraine geschickt und uns wurde erzählt, Putin liegt mit Krebs am Ende und die Russen werden morgen wieder zurückmarschieren und die Ukraine wird gewinnen. Jetzt haben wir seit 4 Jahren Krieg, Millionen Tote, es ist schrecklich einfach nur noch. Und diejenigen, die für Frieden sind, sind auf einmal, werden diffamiert als rechts und unmenschlich. Haben Sie Sorge vor Krieg und wird Ihnen auf der Straße auch das entgegengebracht, dass man da Angst hat, dass man da in einen Konflikt reingezogen wird, den man gar nicht möchte mit Russland?
Auf jeden Fall. Das ist mittlerweile, würde ich auch sagen, deutschlandweit ein sehr wichtiges Thema, unabhängig von der jeweiligen Region. Klar, in den ostdeutschen Bundesländern gibt es da nochmal ein bisschen eine andere Perspektive aufgrund der Geschichte auch mit Russland. Das ist manchmal noch in den Nuancen unterschiedlich, aber trotzdem die Perspektive, dass wir keinen Krieg wollen, die ist deutschlandweit einheitlich gleich. Und das ist auch unsere AfD-Position. Deswegen ja Diplomatie auf Augenhöhe. Eigentlich das mit den Grünen war gerade ein ganz tolles Beispiel. Direkt an meinem Schreibtisch in meinem Büro hängt ja ein Wahlplakat der Grünen. Man mag es kaum glauben. Und zwar kurz vor der Bundestagswahl damals, 21, da haben die Grünen mich plakatiert, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Mhm. Und wenige Monate nach der Wahl waren ja die Grünen eine der größten Kriegsparteien überhaupt. Ja. Und deswegen diese Doppelmoral, um mich immer daran zu erinnern, deswegen habe ich sie aufgehangen mit so einem Kloni, aber dazu muss man
sie sind sagen, der V-Mann.
Sie sowieso. Nein, Quatsch. Um das einfach wirklich auch, man muss es mit fast ins Lächerliche ziehen, mit welcher Dreistigkeit ja wirklich die Leute da belogen wurden. Aber eigentlich ist es nicht zum Lachen, weil gerade in diesem Thema, da reden wir über Menschenleben und deswegen ist es eigentlich nicht mit Humor zu nehmen. Aber es ist halt sehr schwer, wie man das Thema anfassen soll. Aber ich bin bei Ihnen. Wozu sterben diese Menschen? Warum lernen wir nicht aus der Geschichte? Auf beiden Seiten übrigens. Ja, ich meine, im Krieg stirbt immer die Wahrheit zuerst. Und man muss die gesamte Geschichte immer dazu betrachten. Und eins sollten wir aber irgendwann mal aus der Geschichte gelernt haben, nämlich, dass einfach Gewalt niemals die Lösung ist. Und deswegen ist für mich jeder Tote auf beiden Seiten einer zu viel, jeden Tag aufs Neue. Und ja, gut, wir haben das von Anfang an gesagt, gegenseitiger Respekt ist wichtig. Wie konnte es dazu kommen? Was sind die unterschiedlichen Interessenlagen? An einen Tisch setzen, ausdiskutieren und dann mit Selbstreflexion gern auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, vielleicht haben wir da Fehler gemacht, aber wir müssen dieses Leid beenden. Mhm. Und dieser Kurs, auf den warten wir heute noch, weil immer und immer wieder Öl ins Feuer gegossen wird. Und das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und ich würde mich wirklich freuen, und diesen Satz muss ich auch immer wiederholen, wenn wir das immer nicht nur erzählen würden, dass wir aus der Geschichte lernen wollen, sondern dass wir es endlich mal machen.
Ja, tatsächlich. Also wir sind ja gerade in einer Zeitenwende, das kann man nicht anders behaupten. Wir merken ja irgendwie, die alte Welt bricht zusammen, wir werden nicht mehr in die Welt vor Corona zurückkommen. Paradigmenwechsel überall, geopolitisch, aber auch politisch. Wir haben Milei, wir haben Trump auf einmal. Wir merken auch die Zeitenwende in Deutschland wirtschaftlicher Natur. Ne? 6 Jahre kein Wachstum, Inflation im dritten Jahr, keine Perspektiven, keine Vision der Politik, um Deutschland wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Dann haben wir die technologischen Transformationen in Bezug auf künstliche Intelligenz und so weiter, Bitcoin etc. pp. Dahingehend zwei Fragen. Erstens, haben Sie Bitcoin? Verstehen Sie Bitcoin? Ansonsten kriegen Sie mein Buch.
Das Buch habe ich ja sowieso schon.
Yes!
Aber jawohl. Nein, ja, ein bisschen was in der Streuung, klar, aber nicht die Größenordnung. Ich sehe es trotzdem als zukunftsweisend an. Also wir sind dem Thema offen gegenüber, weil ich meine, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und die Zeiten verändern sich nun mal. Wichtig ist für uns aber als AfD, und das ist bei allem, was jetzt angeklungen ist, immer unsere Grundlage, dass wir unsere Wurzeln nicht vergessen und das, was uns erfolgreich gemacht hat, das Fundament. Und egal, was fiskalpolitisch passieren wird, was wirtschaftspolitisch passieren wird, das Fundament bleibt unsere Gesellschaft, bleiben wir selbst, bleibt die Familie. Das ist für uns unverhandelbar, sage ich mal so. Aber alles, was jetzt neu sich entwickelt, auch gerne KI. Ich meine, wir sind KI sehr aufgeschlossen, wenn man es nutzen kann. Wir sehen aber auch immer die Risiken. Also man muss immer, man darf niemals ein Auge zumachen. Man muss immer alles im Blick haben. Man darf es halt nicht missbrauchen. Man muss sich davor schützen. Aber warum soll man die riesengroßen Chancen, die damit einhergehen, denn nicht nutzen? Für uns alle. Und so ähnlich ist es ja auch beim Bitcoin. Die AfD ist gegenüber dem Bitcoin sehr aufgeschlossen. Generell gegenüber Kryptowährungen. Sie sind eine Alternative in diesem ganzen Fiat-Geldsystem. Das ist natürlich jetzt ein sehr breites Thema. Können wir wahrscheinlich jetzt in Kürze der Zeit nicht ganz tief eingehen. Aber aufgeschlossen und immer aber trotzdem unter der Maßgabe, dass wir auch Risiken einfach fair diskutieren müssen und auch hier die besten Argumente gewinnen lassen müssen.
Gut, also vielleicht haben wir auch einen Paradigmenwechsel im politischen System. Glauben Sie denn, dass die parlamentarische Demokratie und auch das Parteiensystem, wie wir es momentan haben, mit Fraktionszwang und so weiter, überhaupt noch zeitgemäß ist? Oder wird es da auch eine Art Evolution geben, wie in allen anderen Bereichen?
Ja, auch das wird irgendwann der Wähler entscheiden. Aber im Moment sehe ich das Problem nicht unbedingt bei unserem System, sondern eher bei denjenigen, die es besetzen und wie sie es ausführen. Das ist aber in mehreren Bereichen unserer aber Gesellschaft.
Für die Basisdemokratie, also Volksentscheide, wären sie schon wie Schweizer Modell zum Beispiel.
Ja, nicht bei jeder Entscheidung, weil das einfach logistisch nicht funktioniert, kompliziert wäre. Und was mir auch wichtig ist, dass man auch die Information vorher gibt. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten in dieser Anfangsfrage von Corona, hätten wir nach einer Impfpflicht gefragt. Und dann kannten die alle nur die Berichte aus dem Fernsehen und sagen, natürlich brauchen wir die Impfpflicht, weil die schützt ja andere. Und also dieser ganze Quatsch, der am Anfang erzählt wurde, der jetzt rückblickend natürlich wissenschaftlich komplett anders dargestellt wurde, auch durch diese RKI-Files. Aber sei es drum, wenn ein Volksentscheid passiert, brauchen wir auch eine transparente und neutrale Sachinformation, damit einfach jeder auch eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Das ist schon mal vorausgesetzt. Und nochmal zur Systemfrage. Ich bin kein Freund davon, immer ein Stellschräubchen rumzudrehen, weil die Systeme an sich haben ja über Jahrzehnte gut funktioniert. Zum Beispiel auch unser Gesundheitssystem hat über Jahrzehnte gut funktioniert. Unser Bildungssystem hat auch über Jahrzehnte lang gut funktioniert. Auch die innere Sicherheit hat gut funktioniert. Und auch ein Stück weit, na gut, nicht überall, aber auch die Migration, gut, da gab es Fehler, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt passiert. Und deswegen, ich würde nicht immer unbedingt das System in Frage stellen, sondern die Rahmenbedingungen, warum Systeme außer Kontrolle geraten. Und die Demografie ist eine Situation, warum beispielsweise das Gesundheitssystem kollabiert, wenn es so weitergehen sollte. Und auch das Wirtschaftssystem. Und deswegen bin ich ein Freund davon, Grundsatzlösungen zu finden und nicht immer nur an Systemen Scheinsymptomlösungen rumzuschrauben, sondern grundsätzlich ranzugehen.
Okay, spannend. Ich habe jetzt auch ein paar Rapid-Fire-Questions. Kaffee oder Tee?
Ah, Kaffee aktuell. Aber muss dazu sagen, ich habe in Wien meine Ausbildung gemacht zum Kaffeesommelier. Habe ich auch noch nie irgendwo gesagt, ich wollte mal in diese Branche gehen. Ich liebe einfach Kaffee. Und es gibt so eine große Vielfalt an Kaffee. Eigentlich völlig unterschätzt. Nicht nur to go, sondern auch mal gerne mit ein bisschen Zeit. Und sehr schönes Thema.
Da haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Sehr schön, sehr schön. Dann Bier oder Wein?
Bier. Kalt und frisch.
Okay. Zwei Geschlechter oder 70 Geschlechter?
Nur zwei.
Ernsthaft? Dein Spaß beiseite.
Hashtag nur zwei.
Ja. Scholz oder Merz?
Weder noch.
Okay.
Zukunft. Keine Vergangenheit.
Wenn Sie in die Koalition gehen müssten, CDU oder SPD?
Aktuell weder noch. Ich kann Deutschland nicht mit denen retten, die es 20 Jahre lang zerstört haben.
Aber wenn es keine Alternative geben würde, dann auf die Macht verzichten und eine Minderheitenregierung akzeptieren?
So individuell wie die Frage selbst, das ist eine Frage, die kann man so nicht beantworten. Mhm. Weil man unterscheiden muss zwischen Landesebene, Bundesebene, zwischen den einzelnen Landesverbänden, wie die drauf sind, kann man so nicht sagen. Aktuell 45% plus X alleine ohne Kompromisse und vor allem ohne Verbiegen.
Mhm. Euro oder Gold?
Gold.
Das ist eine Ansage. Okay. Und zum Abschluss eine Frage, die hat auch nichts mit Politik zu tun, sondern eher, gehen wir mal 90 Jahre in die Zukunft. Sie liegen auf dem Sterbebett, blicken
90
zurück.
Jahre?
Oh, ja, ich bin
alt geworden.
Endlich KI und Elon Musk und so weiter.
Und Bier.
Ja, genau. Und Bier und Kaffee und so. Sie schauen zurück auf dem Sterbebett, aufs Leben. Und ich werde Sie fragen, was ist der Sinn des Lebens für Ulrich Siegmund?
Der Sinn des Lebens ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es den Kindern, vielleicht den Enkeln der Familie einfach besser geht, dass wir alle gemeinsam eine bessere Zukunft geschaffen haben und dass jeder einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, dass es auch der Gesellschaft uns allen irgendwie, wie gesagt, ein Stück weit besser geht und irgendetwas hinterlassen zu haben. Und ein zweiter Punkt, der mir, glaube ich, sehr wichtig ist, ist einfach ein Leben geführt zu haben, das man nicht bereut, wo man sagen kann, du hast viele richtige Entscheidungen getroffen.
Das klingt gut. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Was ist euer Sinn des Lebens? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und natürlich, ob euch das Gespräch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und natürlich teilt es mit Freunden, Bekannten, mit SPD-Wählern, aber auch mit AfD-Wählern, die Ulrich Siegmund vielleicht mal kennenlernen wollten. Ina Siegmund, auf jeden Fall tausend Dank für Ihre Zeit, für die ausführlichen Antworten. Ich fand es sehr interessant und spannend und natürlich toi 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 für die Wahl.
Vielen, vielen Dank auch für diese super spannenden Fragen. War für mich auch mal viel Neues dabei, hat großen Spaß gemacht.
Gerne wieder.
Teilt die Wahrheit. Dankeschön.
Ja. Und wenn Sie Ministerpräsident sind, dann reden wir nochmal, ne?
Sehr gerne. Vielleicht sogar in Sachsen-Anhalt. Einladung steht.
Ich komme vorbei.
Dankeschön.
Staatskanzlei. Gerne.